Der Extended Cut ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Altes, fehlendes Sprichwort oder zumindest ein stechender Schmerz, der mich bei Whole Bloody Affair nicht mehr loslassen will. Mindestens genauso obsessiv wie Quentin Tarantino bei Fußmassagen ist der neue Hype-Horrorfilm Obsession. Zusammen mit Rosebush Pruning eröffnet der die diesjährigen Fantasy Filmfest Nights und beschnitten werden in beiden Filmen nicht nur Rosenbüsche. Die Familie und Nachlassverwalter von Michael Jackson dagegen entscheiden sich sehr bewusst, gewisse Passagen aus dem Biopic herauszuschneiden. Was von diesem Thriller noch übrig ist, ist laut Kritikern mindestens bad, potenziell dangerous, ganz sicher off the wall, aber macht ihn vor diesen verheerenden Reviews nicht invincible. Denn Staffel 4, einer der meistgesehenen Amazon-Serien, reiht sich ein mit einer der wenigen berühmt-berüchtigten 9,9 auf IMDb-Episoden und zermatscht dabei wie eine die Straße überquerende Tomate mit ganzen 100% auf Rotten Tomatoes. Ketchup, wie es so schön heißt. Denn diese Serie ist ja einfach unzerstörbar. Geradezu. Nach dieser kurzen Denkpause für Insider zeigt nun auch Clayface aus dem DCU sein wahres und groteskes Gesicht und ich muss mich schwer zurückhalten, einen weiteren Michael Jackson-Gag unterzubringen. Hier ein abschließendes buntes Potpourri an Themen in unserem genauso bunten Potpourri im April. Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Hallo Yves. Kannst du jedes Mal klatschen?
Ah, das war bisher, also das war bisher dein bester Text. Also,
echt jetzt?
Ja. Das war bisher dein bester
Dankeschön.
Text. Also Mazel Tov. So.
Also ich habe wieder versucht, alle Themen unterzubringen für euch.
Mega, mega gut. Ja, ich bin happy. Ich weiß du, wie soll ich nach so einer Vorlage folgen, frage ich mich immer so. Was soll ich denn jetzt sagen? Aber ja, herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Ihr habt es anhand der sehr, 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 sehr großen, aber tollen Anmoderation von Marco mithören können. Wir haben eine bunte Mischung an Themen für euch vorbereitet. Manche, die gehen nur mich etwas an, weil ich nur einen Film gesehen habe, den Marco nicht gesehen habe. Drei Sachen hat Marco gesehen. Eine ist hier nur ein Teaser, weil da kommt noch was auf euch zu, wegen der hohen Nachfrage. Und ja, ich glaube, wir springen jetzt einfach mal rein mit dem aktuellsten Thema, und zwar, ey, es ist bei mir ein Running Gag auf dem Kanal. Kennst du den krassesten Running Gag bei mir auf dem Kanal? Und ich meine nicht, dass ich irgendein Meme raushaue oder dass ich irgendwas sage. Was ist der krasseste Running Gag bei mir auf dem Kanal, der entstanden ist?
Ich habe jetzt alle Memes in meinem Kopf durchgegangen, die du immer benutzt.
Kein Meme.
Ja, ich weiß, deswegen, du hast es jetzt am Ende korrigiert. Deswegen bin ich bei so überlegen, was könnte der krasseste Running Gag bei dir sein? Außer, dass alle Disclaimer disclaimed werden müssen, aber das zählt schon nicht mehr als Running Gag, ne?
Weißt du übrigens, wie es dazu kam, dass ich jemals, dass alle Disclaimer werden disclaimed, dass das ein Spruch geworden ist? Ich meine, das ist jetzt der Name der Show, aber weißt du, wie es überhaupt dazu gekommen ist?
Ich nehme an, jemand hat, du hast es halt gesagt in einer der Sendungen.
Ja, nee, ich habe beim allerersten Ranking-Video auf Moviepilot, war ich noch richtig vorsichtig und habe vorher gesagt, und das sind die Regeln und das ist das Ding. Und die Filme kommen in diesem Ranking nicht vor, weil das und das, weil sind ja Spin-Offs. Und dann habe ich noch gesagt, und ja, hier wird es zu Spoilern kommen. Und ich habe gefühlt so ein ganzes Regelwerk aufgezählt. Und als ich dann fertig war, meinte ich so, hab so ausgehandelt, meine ich, und damit wurden alle Disclaimer disclaimed. Und weil wir, ja, und irgendwie fand ich es witzig. Und dann habe ich das häufiger gemacht. Habe ich einmal nicht gemacht. Und die ganzen Kommentare, hey, wieso? Und ich, okay, dann ist das anscheinend mein Ding. Die Leute entscheiden, was mein Ding ist, nicht ich entscheide, was mein Ding ist. Und das Krasse ist, der Running Gag, der sich entwickelt hat, noch seit Moviepilot, ich mache ja sehr häufig solche Trailer-Meinungsvideos. Ich finde das nämlich ganz cool, weil ich liebe Trailer an sich. Trailer war schon immer etwas, was ich toll finde. Ich bin manchmal ins Kino gegangen, weil ich mich gefreut habe auf neue Trailer. Und im besten Fall gibt dir ein Trailer so eine gewisse Atmosphäre. Es ist einfach nur so ein Vibe von einem Film und so weiter und so fort. Und ist in der Regel auch echt eine Grundlage für Gesprächsstoff. Ja, so, oh, das sieht geil aus. Oder, oh, ich weiß ja nicht. Und es hat sich irgendwie zu einem Format bei mir entwickelt, dass ich das ja zu sehr, sehr vielen Trailern mache. Vor allem einfach, wenn sie mich interessieren, dann mache ich das immer. Das ist wirklich immer was, was mich interessiert. Negativ oder positiv, aber es interessiert mich immer, darüber zu reden sehr. Und es ist so häufig der Fall, dass ich gerade ein Video fertig habe und nach Hause fahre und wirklich von dem Zeitpunkt an, wo ich zu Hause bin oder noch im Auto sitze, kriege ich WhatsApps, der Trailer ist gedroppt zu der und der Sache. Und ich, nein. Weißt du, wäre ich eine Stunde länger geblieben. Mhm. Manchmal bleibe ich jetzt schon eine Stunde länger, einfach nur, weil ich mich darauf vorbereiten will. Aber ich gehe bei diesen Trailer-Videos mittlerweile ins Video rein und sage, Leute, es ist das passiert, was immer passiert.
Ja, ist mir schon aufgefallen. Aber weißt du, was ich mir da manchmal denke, jetzt bei dem Clayface-Ding zum Beispiel, die haben ja einen Tag vorher das angekündigt. Aber gut, wir wussten auch nicht die Uhrzeit, wann es droppt, das muss man dazu sagen. Aber das ist in der Regel so bei uns europäisch 16, 17 Uhr rum, ne? So ab 15 Uhr.
Das sind die einen. Das sind die einen und die anderen sind 22, 23 Uhr. Und bei Clayface war es 22, 23 Uhr. Der kam ja relativ.
Aber ich meine, dieses 22, 23 Uhr sind bei den Unangekündigten.
Ja, Clayface, es wurde angekündigt, dass was kommt, aber nicht wann. Und was tagsüber kam, war das Poster. Aber zu dem Poster.
Nee, das kam am Tag vorher. Ich glaube, das Poster kam am Tag vorher, oder?
Das ist möglich.
Nee, Quatsch, du hast recht. Morgens. Ich glaube, morgens.
Genau. Sorry. Und dieser kleine Teaser, der kam aber erst um 22, 23 Uhr. Habe ich auf Insta gesehen, direkt. Also direkt im Feed von James Gunn. Und ich, oh shit. Übrigens, du durftest das auch schon mal miterleben, noch zu meinen Moviepilot-Zeiten. Da habe ich an einem Video zu What If gearbeitet. Und du hast übrigens den Titel bestimmt von diesem Video, das weiß ich noch. Und zwar 20 Minuten pure Zeitverschwendung oder so. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Und gerade als ich fertig war, ist der Trailer gedroppt. Den haben wir dann auch zusammen geguckt und du warst sehr enttäuscht vom Trailer. Zu Matrix Resurrections.
Mhm. Ich habe damals dann ein Video basierend auf diesem Trailer gemacht, das wird richtig mies.
Yeah.
Und ich weiß, Matrix 4 wird richtig mies, Ausrufezeichen, war, glaube ich, das die Preview von mir, weil ich das nach dem Trailer mir sehr sicher war, anhand der vielen Indizien. Und als der Film rauskam, hieß dann das Review-Video, Matrix 4 ist richtig mies, Punkt. Und bei dieser What-If-Geschichte, da war ja eigentlich nur mein Input. Du hast es mir so gesagt, aber du hast nicht darüber nachgedacht, das als Überschrift zu nehmen. Mhm. Und ich habe dich ermutigt zu sagen, du, wenn das deine Meinung ist, schreib das drüber.
Ja, ja. Das ist einer der wichtigsten Tipps, die ich je von dir bekommen habe, weil ich das jetzt häufiger mache. Ich habe das bei Scream habe ich hin und her geredet bei Scream 7. Und mein Fazit war damals, ey, ich verzweifle gerade an dieser Kritik. Ja. Mhm. Weil es gibt Sachen, die ich mag, es gibt Sachen, die ich wirklich dolle nicht mag. Ja. Und deswegen war es so ein bisschen mein Fazit, ich verzweifle an dieser Kritik. Shit, das wird meine Überschrift. Ja. Und weil das ist halt immer Fakt, weißt du? Und nicht Fakt im Sinne, der Film ist objektiv so, dass man verzweifelt, sondern Fakt, so fühle ich mich. So. Was ganz witzig ist, shit, was wollte ich gerade sagen? Ah, ich hab's vergessen.
War's bei Trailern? Also da waren wir ursprünglich?
Genau, wir waren ursprünglich. Wir waren ursprünglich bei Trailern und ich habe am Abend, weißt du, du kennst ja Raul, meinen guten Kumpel und Geschäftspartner, dem habe ich vorgestern, der hat so wenig Klassiker in seinem Leben gesehen, das ist ja crazy. Ne? Und weißt du, was ich ihm das erste Mal gezeigt habe? Zurück in die Zukunft.
Nein!
Crazy, oder? Crazy.
Ja, das ist verrückt.
Der fand den so geil, der hat danach direkt Teil 2 reingehauen. Ne? Und während das kam, wurde ich wieder zugeballert mit Nachrichten, Clayface-Teaser. Ich so, ich hasse das ja so krass, wenn das passiert. Ich liebe nichts.
Aber da verstehe ich dich nicht. Ja. Da verstehe ich dich nicht, weil das kam ja dann abends. Was willst du denn machen? Willst du bis Mitternacht im Büro bleiben und dann ein Video in der Mitternacht releasen? Ist doch sowieso egal.
Hab ich schon mal gemacht.
Aber das willst du doch nicht bei Clayface machen. Machst du am nächsten Tag.
Ich weiß, als damals der Walking Dead Season 8 Trailer kam, als doch Walking Dead wirklich so ein mega High hat und jeder das geguckt hat. Also Walking Dead hat damals Aufrufzahlen gemacht wie Game of Thrones. Ne? Und ich war mit Sebastian im Kino, wir haben Valerian gesehen. Und als wir rauskamen, bam, 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 wir wurden zugespammt mit Trailer da. Und wir gucken uns an. Okay, wir fahren ins Büro. Und haben wirklich an einem Freitag um 23 Uhr das noch aufgenommen. Ich bin auch früher, habe ich Nachtschicht gemacht beim Moviepilot, wenn die Comic-Con war, ne? Aber ja, was mich dazu führt, wir haben jetzt den ersten Teaser zu Clayface. Und ich frage dich als allererstes, weil ich habe eh viel zu dem Charakter und so weiter zu sagen. Kennst du Clayface? Also abgesehen von, ja klar, der ist mir irgendwie Name, aber hast du eine Connection zu Clayface?
Du, meine größte Connection ist tatsächlich der Wanted-Comic. Also ich bin ja großer Fan von dem Wanted-Comic, nicht von dem Film, weil der Film echt geile Momente hat. Also ich mag den Film für das, was er ist, aber er ist weit, weit weg von dem Wanted-Comic. Und der Wanted-Comic, das ist ja ein Comic über Bösewichte, die die Superhelden besiegt haben.
Mhm.
Aber sie können halt nicht DC und Marvel, also vor allem, DC-Helden, glaube ich. Naja, auch Marvel-Helden, können sie nicht benennen. Und es gibt halt Äquivalente dazu wie in The Boys. So. Mhm. Und statt Clayface gibt es dort Shitface. Ich glaube, es war Shitface. Und Shitface ist halt, oder vielleicht Crabface, bin mir nicht sicher. Aber der riecht halt tatsächlich ein bisschen, ihr könnt euch vorstellen, aus was er gemacht ist. Aber das war die The Wanted-Parodie auf Clayface. Das war meine erste richtige Begegnung mit Clayface. Und tatsächlich nur meine zweite richtige Begegnung mit Clayface, weil ich nie einen Batman-Comic mit Clayface gelesen habe, ist Creature Commandos. Und darüber müssen wir auch gleich reden, wie das zusammenpassen kann. Weil ein Clayface, der in Creature Commandos, was auch im DCU ist, was auch von James Gunn ist, gesprochen wird von Alan Tudyk. Mehr muss ich gar nicht sagen. Das ist ja wohl eine komplett andere Figur als dieser Teaser. Und entsprechend positiv überrascht war ich. Obwohl ich wusste, dass es ein Mike Flanagan-Projekt war. Ich wusste, das soll ein Horrorfilm sein. Ich wusste, es ist anders. Es ist trotzdem irgendwie im DCU. Ich war trotzdem überrascht, wie düster es war. Es war noch düsterer und spannungsgeladener, als ich gedacht habe.
Ja, also zum Teaser muss ich sagen, das ist Joker meets the Substance. Und das finde ich,
stimmt.
Das ist eine geile Mischung. Das ist eine geile Beschreibung. Ja. Sage ich halt auch in meinem Video. Joker meets the Substance ist der Regisseur ist James Watkins. Ist der dir ein Begriff?
Ja, klar. Der hat eine sehr gute Black Mirror-Folge gemacht. Das war diese, die Folge, wie soll ich das verraten, ohne zu spoilern? Da gibt's einen jungen Mann, das ist der aus dieser Serie, The End of the World? Nee, wie ist das nochmal?
This is the End of the Fucking World?
This is the End of the Fucking World. Der Hauptdarsteller davon ist der Hauptdarsteller dieser Black Mirror-Folge. Und das ist eine der Black Mirror-Folgen, die einen der größten Gut-Punches hat, die man sich vorstellen kann. Ich finde es wirklich vielleicht sogar eine der besten Black Mirror-Folgen. Das ist total underrated. Ich glaube, die heißt Shut Up and Dance. Da geht's darum, dass jemand von einem Hacker erpresst wird und ganz wilde Sachen tun muss. Und die Auflösung der Folge, die tut richtig weh. Es gab aber von James Watkins noch, Bastille Day, an den kann ich mich so gut wie gar nicht erinnern, außer dass der okay war. Weißt du noch, das ist der mit Idris Elba und Rob Stark?
Habe ich nicht gesehen.
Bastille Day? Der spielt in Frankreich, deswegen auch Bastille Day. Und es war halt so ein Agenten-Action-Comedy. Und ich habe halt von ihm gesehen Speak No Evil, das Remake. Und das ist ja sehr nah am Original Speak No Evil, das ich auch gesehen habe. Und deswegen bin ich bei ihm noch so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Regisseur. Ja, Speak No Evil, das Remake ist schon ziemlich gut. Am Ende verliert sich der Film sehr, weil er eine komplett andere Idee hat als das Original, aber eine schlechtere Idee. Und das Original fand ich schon, hat kein sehr gutes Ende. Also wirklich ein sehr konstruiertes Ende. Aber inszeniert war es sehr gut, Speak No Evil.
Also ich kenne ihn vor allem durch The Woman in Black. Das ist ein ganz toller Film. Der ist richtig super und der ist auch unfassbar atmosphärisch. Den lege ich jedem ans Herz. Das ist ein wirklich klassischer Gruselfilm. Ich würde nicht sagen Horrorfilm, aber der ist so, weißt du, diese Sleepy Hollow-Atmosphäre, nur nicht tongue-in-cheek. Also wenn so langsam die Blätter fallen und dann kuschelst du dich unter so eine Decke ein und machst The Woman in Black an. Ist ein super Film für diese Zeit.
Das war der mit Daniel Radcliffe, gell?
Genau, der ist gut. Ja. Und womit mir ein geschätzter Kollege und Freund Tobi in den Ohren liegt, ist Eden Lake. Eden Lake soll fantastisch sein. Und Sebastian sagt auch, der ist fantastisch. Sie sagen, beides ein 10 von 10 Film.
Okay.
Also, das ist ein, ich habe den nicht gesehen, muss ich das sagen. Aber der ist mit Fassbender, mit Jack O'Connell. Also, der soll richtig, richtig toll sein. Und den will ich definitiv nachholen, weil der soll sehr toll sein.
Ist ja auch gerade, der ist mit Kelly Reilly aus Yellowstone. Ich habe Yellowstone nie gesehen, aber Szenen mit Kelly Reilly. Und die ist halt der Hammer in Yellowstone. Also, ich würde Yellowstone tatsächlich, glaube ich, nur wegen ihr irgendwann mal schauen.
Na, auf jeden Fall hat mich das interessiert. Und Weil du weißt doch, wie häufig das ist, wenn angekündigt wird, in unserem cinematischen Universum machen wir jetzt mal das und das. Ich meine, ich mag Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ich mag den. Mhm. Aber als Kevin Feige gesagt hat, das wird der erste Horrorfilm im MCU, muss ich wirklich sagen, das ist doch kein Horrorfilm. Also ist doch wirklich kein Horrorfilm. Und das hier sieht aus wie ein Horrorfilm. Also es sieht zumindest aus wie ein Horror-Thriller. Und ich habe eine sehr spezielle Bindung zu Clayface. Und zwar natürlich wie die meisten Batman The Animated Series. Okay. Mhm. Und als Matt Hagen eingeführt wurde und es diese Episode mit ihm gab und er diese Substanz zu sich genommen hat und sein Gesicht wirklich zu Knete wurde, hatte ich Albträume. Dies ist die einzige Folge von Batman The Animated Series, vor der ich wirklich als Kind unglaubliche Albträume hatte. Und mein Bruder hatte auch noch die Actionfigur von ihm aus der Animated Series, was ganz krass ist. Ich habe gestern mal auf eBay geschaut. Boah, hätte er heute viel Geld in der Hand, wenn er das noch hätte. So, weil die hatten ja so eine ganze Rogues Gallery Line von den Batman The Animated Series Schurken als Actionfiguren. Und dann habe ich mir diesen Teaser angeguckt und muss sagen, ey, der macht eine Menge mit mir. Als jemand, der nicht der größte Fan bisher vom DCU ist. Als jemand, der findet, dass es sehr häufig sich anfühlt wie ein One-Trick-Pony. Ja, und alles ist so Pop-Rock, Guardians-Allüren-mäßig und The Suicide Squad-Allüren-mäßig, musste ich immer an die Worte denken von James Gunn, der gesagt hat, als er dieses Universum gepitcht ist, Story is King und er will, dass sich jeder austobt mit seiner eigenen Vision und so weiter und so fort. Und wenn ich mir den Teaser zu Supergirl ansehe, du könntest auch James Gunn drüber schreiben, zumindest für den Teaser. Ich sehe da noch nicht so einen krassen Unterschied zu dem, was er mit Superman macht. Aber ich gucke mir das an. Und das ist wirklich, wirklich was ganz Eigenes. Obwohl, ist dir was aufgefallen? James Gunn konnte es nicht lassen. Das ist sicherlich ein Einfluss von ihm. Da ist ein Song im Trailer, natürlich eine düstere, langsamere Version von einem Song, den James Gunn schon mal benutzt hat in einem seiner Filme.
Nee, das hab ich nicht gemerkt. Was war's denn?
Do You Realize ist ein Song, den er in Guardians of the Galaxy Volume 3 benutzt hat, als Peter Quill ganz traurig war und Gamora vermisst hat.
That ah, okay. Der hat den Soundtrack von 3 habe ich nicht so im Ohr wie die anderen.
Yeah, so that you have the most beautiful face, do you realize? Versteht, passt vom Text her, weil er hatte ja ein schönes Gesicht und das ist jetzt ziemlich unschön. Aber ja.
Du könntest ja sehr gut recht damit haben, weil er ja auch am Schnitt seiner eigenen Trailer beteiligt ist, James Gunn. Und dass er als Oberaufseher des DCU da nicht kreativ mitspricht bei den Trailern, glaube ich nicht. Und deswegen kann das gut sein, dass das tatsächlich von ihm ist. Da würde ich dir recht geben. Ich würde noch mal zur Verteidigung von James Gunn sagen, gegen deine These. Ich finde, dass Green Lantern, also Lanterns, die Serie,
stimmt,
auch sich komplett anders anfühlt.
Das stimmt.
Und man darf nicht vergessen, das ist ja im gleichen Atemzug haben sie die Poster released. Also die haben jetzt gerade 3 Poster released, an dem Tag oder um den Tag rum, als der Clayface-Trailer kam. Nämlich das Clayface-Poster, das wirklich, also wenn da nicht DC draufstehen würde, würde keiner denken, das ist eine Comic-Verfilmung. Dann das Lanterns-Poster, das neue. Und das Poster von Superman. Und das Superman-Poster, also Man of Tomorrow, ist halt deswegen so besonders, weil das Logo da so verändert ist, weil das Logo des Films sein soll. Das ist das Besondere daran. Und das hat auch so einen ganz anderen Vibe noch mal. Natürlich wird aber Superman sich wie Superman anfühlen. Und bei Supergirl ist total James Gunnig, da gebe ich dir recht. Liegt aber auch am Regisseur, den er ja mit ausgewählt hat. Weil das ist der Typ, der I, Tonya gemacht hat. Und I, Tonya könnte ja auch locker von James Gunn sein, wenn man sich den Film anschaut oder die Trailer dazu. Deswegen, die sind da so Hand in Hand gehen die beiden, was das angeht. Aber ich finde auch, Supergirl sollte sich auch so ähnlich anfühlen wie Superman.
Was ganz spannend ist, Gott, ich habe heute einen Hirnfurz nach dem anderen und solche kleinen Aussetzer. Ich weiß nicht, was los ist. Aber jetzt weiß ich. Ich mag es ja ganz gerne, wenn es diesen hyperrealistischen Filmen, die probieren, einen Comic-Charakter zu nehmen und den so ein bisschen zu erden und so eine Genre-Story damit zu erzählen, wenn sie es trotzdem schaffen, die Ikonografie hinzukriegen von der Figur. Es gibt eine Szene, in dem Trailer, die ist wirklich so eine Blink-It-Or-Miss-It-Sequenz. Mhm. Die musste ich länger ziehen in meinem Trailer-Video. Da gibt es eine ikonische Sequenz aus der Animated Series und die finde ich super. Und zwar, du siehst nur den Schatten von ihm, ja, und aus seinem Arm wird wie so eine Art Morgenstern, weil das macht er so häufig. Und das ist im Trailer drin und da hat er mich dann doch ziemlich gekriegt, muss ich sagen. Das hat mir richtig gut gefallen. So ein bisschen wie, wenn du den ersten Joker schaust und sich Arthur Fleck das Lächeln ins Gesicht macht mit Blut. Das ist ein ikonisches Joker-Bild, weißt du? Und das könntest du nicht machen, einfach nur in einem Remake von Taxi Driver. So.
Ich könnte mich jetzt täuschen. Ich glaube, er macht das in Creature Commandos auch. Und da, dann lass uns das bitte als Überleitung nehmen, weil wie anders bitte ist das denn als Creature Commandos? Du hast ja recht, also Creature Commandos ist total Suicide Squad Spin-Off, was das die Serie so empfehlenswert macht. Ich habe sie damals ja empfohlen für euch alle da draußen. Ihr könnt auch ohne HBO Max das auf YouTube schauen. Mittlerweile nicht mehr, zumindest nicht in Deutschland. Leider heute ist keine NordVPN-Werbung, leider kann ich euch das jetzt leider nicht empfehlen, um das dann zu gucken. Aber ich glaube, es ist einfach nicht mehr auf YouTube. Das war ein Promo für Peacemaker Staffel 2, ist jetzt leider nicht mehr da. Müsst ihr euch HBO Max besorgen, um Creature Commandos zu gucken. Das ist halt sehr anders vom Ton. Und ich habe mich immer gefragt, wie das sein kann. Und jetzt habe ich neulich die Antwort dafür gekriegt, weil, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, James Gunn hat sich gerade erst in einem Vidcast dazu geäußert. Und er hat auch noch mal erzählt, als sie sich zum ersten Mal zusammengesetzt haben für das DCU, da hatten sie halt schon so eine klare Vision, die wir jetzt gerade sehen, das sind so die ersten Einträge und so weiter. Und dann kam in dieser Phase erst Mike Flanagan dazu und hat gesagt, ey, du nimmst Pitches an? Ich habe hier einen Pitch zu einem Horrorfilm mit Clayface. Und die waren so stunned davon, dass James Gunn gesagt hat, und das finde ich cool auch wieder an James Gunn als Studiochef, wenn wir das nicht als DCU umsetzen können, dann machen wir es halt als Einzelfilm in einem separaten
Elseworld.
Wie nennen sie es? Elseworld. Weil das ist ihm egal, er findet es so geil, er will es auf jeden Fall machen, selbst wenn es nicht ins DCU passt. Und das erklärt ganz gut, warum der Film so anders ist, obwohl parallel dazu Creature Commandos entstanden ist. Weil Creature Commandos ist ja auch so etwas, was er einfach an einem Nachmittag abgetippt hat, James Gunn. Du kennst ja diese Geschichten, wenn er sich 5 Tage einsperrt und dann kommt auf einmal Peacemaker Staffel 1 bei raus. Und so ähnlich war es ja auch bei Creature Commandos. Und deswegen ist das so losgelöst davon. Jetzt muss man aber dazu sagen, Clayface kommt in Creature Commandos vor. Jetzt betreten wir Mini-Spoiler-Territorium oder eben nicht. Es gibt für 1 Minute, wenn ihr das nicht hören wollt. So. Clayface überlebt eigentlich Creature Commandos nicht, hatte ich das Gefühl. Jetzt ist es so, der Horrorfilm ist wohl ein Prequel dazu, aber es wäre ja trotzdem komisch, so einen coolen Film aufzubauen. Und dann wird der so quasi weggesnackt als Mini-Nebenfigur in Creature Commandos. Ich habe mich gestern mit meinem Comic-Kollegen Wally von der GameStar darüber geredet, der ja auch schon öfter hier im Podcast war, mit dem ich eventuell zu einer anderen Serie demnächst reden werde. Wally hat gemeint, das ist aber so typisch Clayface, jetzt bitte bestätige das oder nicht, der wird dauernd für fast tot gehalten, kommt aber wieder zurück, weil er sich eh wieder regeneriert. Und so ähnlich müsste es eigentlich bei Creature Commandos auch sein. Das heißt, der ist eigentlich, muss man das nicht für voll nehmen, was da passiert?
Das muss man nicht für voll nehmen, aber es sieht ja so aus, als wenn hier Clayface, der Film, den wir jetzt kriegen, so in den 80ern spielt und der dort überhaupt erst zu Clayface wird.
Ja,
wie, ja, aber Creature Commandos spielt in den, im Zweiten
Weltkrieg. In der Gegenwart.
Creature Commandos
spielt in der Gegenwart. Nein, was? Nee, Creature Commandos hat Flashbacks zum Zweiten Weltkrieg mit G.I. Robot.
Oh, aber
du hast es nicht gesehen.
Ich hab nur Teil der ersten Episode gesehen. Aber ist nicht Rick Flag Senior? Wie macht das dann Sinn? Aber ja, stimmt, habe ich auch nicht verstanden bei Peacemaker.
Nee, er ist sehr jung Vater geworden von,
mit 8.
Von Dings. Nee, mit 16 oder 18.
Okay.
Das ist ja auch tatsächlich vom echten Alter her ist es nur ein paar Jahre off. Also er ist wirklich ein bisschen zu jung. Also der echte Darsteller. Wie heißt
Frank
er nochmal?
Grillo.
Frank Grillo ist ein bisschen zu jung, um filmakkurat oder serienakkurat der Vater zu sein von Rick Flag Jr. Aber sie haben es halt ein paar Jahre gestretched, was normalem Spielalter entspricht. Schauspieler spielen immer plus minus 10 Jahre. Plus minus 10 Jahre kann jeder Schauspieler spielen. Deswegen.
Auf jeden Fall bin ich mega gespannt. Und die Core-Elemente sind allerdings schon in diesem Trailer drin, was ich ganz cool finde. Weil Matt Hagen muss ein Typ sein, der ein Schönling ist. Ja, Matt Hagen ist ein, also für alle, die den Charakter gar nicht kennen, ich weiß nicht, wie gut du dich mit dem Charakter auskennst, Matt Hagen ist so ein Up-and-Coming-Schauspieler, der vor allem durch seine Schönheit brilliert und auch ein bisschen eitel ist. und lässt sich mit den falschen Leuten ein, Gangster in Gotham City, und sie zerschneiden ihm sein Gesicht. Ja. Und was?
Frage, ist das dann Gotham, was wir sehen?
Das ist Gotham.
Ist das jetzt das DC Gotham?
Ja, du siehst ja auf den Polizeiautos Gotham auch draufstehen. Gotham PD steht in dem Trailer, ja. Und deswegen experimentiert er, also er lässt an sich herum experimentieren und da kriegt er in der animierten Serie, ist es wie so eine Art Hautcreme. Hier sieht es aus wie eine Injektion. Deswegen, und die.
Ins Gesicht so Botox-mäßig, sehr
genau,
zeitmäßig.
Genau. Und die verformt sein Gesicht, kriegt er dann erstmal wieder komplett zurück und ist mega happy, dass er da wieder schauspielern kann. Aber es hat halt Nebenwirkungen. Mehr und mehr wird er erstens abhängig davon. Wenn er es nicht mehr benutzt, dann ist es weg, ist sein Gesicht weiter entstellt. Aber wenn er es benutzt, wird sein Gesicht zu so einer Clay-Knet-schlammigen Masse. Aber er findet halt auch heraus, dass er mehr kann als nur das. Er kann sich verformen. Er kann halt wie der T-1000 auch seine Hände zu Stichwaffen machen und will sich an den Leuten rächen, die sein Leben zerstört haben. Und Batman muss ihn aufhalten, was ihn ja eigentlich zu einer der tragischeren Bad Guy-Figuren macht in Gotham City. Das ist jetzt kein Buddy von Poison Ivy. Das ist jetzt kein Buddy von dem Pinguin oder so, der zusammen überlegt, wie können wir Batman gemeinsam fertig machen. Der tritt nicht in der Folge auf mit dem Riddler oder so weiter. Der hat seine ganz eigene Geschichte, sein ganz eigenes Drama. Und Batman fühlt sich sogar, also kann sogar Empathie zu ihm aufbauen, aber sagt ihm trotzdem, du tötest hier niemanden. Damit steht der Batman im Weg und damit muss Batman aus dem Weg geräumt werden.
Ja. Und wie ist denn deine Erwartungshaltung jetzt an den Film, anhand davon, dass Mike Flanagan dahinter steckt, auch als Autor?
Mega, mega. Also ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus. Ich finde die Szene, wo er sein Gesicht wegwischt in der Badewanne.
Ja.
Die ist so unangenehm und gleichzeitig so beschreibend für die Figur. Was ich mich frage halt, ist, dieser Trailer ist ein bisschen Versprechen. Ne? Und zwar, halten sie diesen Ton wirklich? Und wird er gegen Ende des Films so ein bisschen cartooniger aussehen und so richtig dieses Schlammwesen sein? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eins, Sony guckt gerade diesen Trailer und schreit und kotzt, weil sie denken, ach so macht man eine Werbekampagne zu einem Bad Guy eines eines bekannten Superhelden-Bad Guys, weil die haben ja was, die haben Kraven gehabt, die haben Venom gehabt, die haben Carnage gehabt, die haben Morbius ist so halb. Aber
Carnage war ja erfolgreich für sie.
Ja, nee, aber ich meine einfach nur, weißt du? Und die Rogues Gallery von Batman, die bietet sich halt richtig an. Aber je nachdem, wie der Ton dieses Films ist, glaube ich, werden wir auch eine gute Idee haben, wie der Ton des Batmans sein wird in diesem Universum.
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass der Ton anders ist, weil ich finde, die große Stärke von Mike Flanagan sind für mich seine Monologe. Also wenn Charaktere einen richtigen Vortrag halten innerhalb eines Dialogs. Ich finde, das hat er auch ein bisschen übertrieben bei Midnight Mass. Da gab es Dialoge, wo beide Figuren jeweils einen Monolog halten und die Serie geht einfach 15 Minuten und dann hört es endlich auf, weil der eine Monolog war geil, der andere ist geil, aber beides zusammen ist ein bisschen viel. Aber ich finde, das war immer sehr dankbar für die Darsteller. Du hast wirklich gemerkt, die gehen da richtig auf in diesen Midnight Mass Monologen und das kann der so gut und der Teaser ist ein richtiger schöner Teaser. Du hörst fast gar nichts, hat überhaupt jemand was gesagt? Ich kann mich gar nicht erinnern, obwohl ich ihn 10-mal gesehen habe. Und das ist der Punkt, die große Stärke für mich von Flanagan, sieht man noch nicht mal in dem Teaser. Es ist horrormäßig, ja, es ist stimmungsvoll, ja, kann er alles. Aber er kann auch sehr gute Monologe, richtige Character-Moments, und die werden hier ja nur angedeutet.
Das stimmt. Aber ich meine jetzt einfach nur von der Atmosphäre her, hoffe ich, dass es diese Art von Stil sein wird. Und ich glaube, das wird uns ein besseres Verständnis dafür geben, wie halt auch ungefähr der Batman in dieses Universum reinpasst. Weil das wird halt auch unser erster Blick auf Gotham City sein.
Es ist auch, Batman ist ja ganz, ganz kurz schemenhaft zu sehen in Creature Commandos.
Ja, ja.
Und da frage ich mich schon, wie sehr dann Creature Commandos mithalten kann, also der Look vom Creature Commandos, wie sehr der jetzt diesen Clayface-Look bestimmt und den nächsten Batman-Look. Es kann sein, dass es gar nicht so sehr ist, weil Creature Commandos wirkt ja auch sehr viel abgefahrener als jetzt ein Peacemaker zum Beispiel, siehst du ja auch Rick Flag Senior. Der sieht ja nicht mal so aus, obwohl es derselbe Darsteller ist, wie in Creature Commandos. Also Creature Commandos ist, obwohl es auch im DCU spielt, schon sehr anders als das Live-Action-Ding.
Ja. Also ja, ich freue mich drauf. Ich bin heiß auf die Nummer. Jetzt gibt es dieses eine DCU-Projekt, wo ich sage, da habe ich wirklich Bock drauf. Da habe ich wirklich Bock drauf.
Eine Besonderheit möchte ich noch hervorheben. Der Film hat nur 40 Millionen Budget.
Finde ich gut.
Das ist crazy. Finde ich weil gut. Das wird mindestens 200, 300 Millionen Film. Da bin ich mir sicher. Auch wenn das nischiger R-rated Horror ist, ich bin mir sicher, dass er aufgrund des DCU-Logos relativ gut laufen wird. Und das ist ein, der Typ, der Film wird ein mega Gewinn sein für Warner. Und auch deswegen wird Sony draufschauen, weil sie haben ja diese ganze Rogues Gallery ja auch gemacht, um die Spider-Man-Rechte halten zu können. Mm. Weil wenn sie nicht regelmäßig was machen, dann haben sie ein Problem und müssen die Rechte abgeben. Also machen sie diese Rogues Gallery-Filme und geben denen nicht so viel Budget. Also yeah. Ich meine, Madam Web zum Beispiel ist so ein Musterbeispiel für, der Film ist eigentlich für die Schublade produziert und die sind froh, wenn er überhaupt irgendwie Geld abwirft. Aber im Prinzip haben sie 80 Millionen oder was weiß ich ausgegeben, damit sie die Rechte nicht verlieren und nicht, um einen Film zu produzieren, der gut sein soll. Aber diese Rogues Gallery war für sie, es ist ihnen egal gewesen, ob der Film jetzt wirklich gut ist oder nicht. Und hier ist es halt komplett anders. Und genau wie du sagst, ein Bösewicht muss auch böse sein. Okay.
Ja, und allein das, wir sprechen gerade über die Rogues Gallery. Wieso kriegt Madam Web einen eigenen Film? Also sie ist kein Bad Guy. Sie ist kein Spider-Man-Bad Guy. Wieso kriegt Morbius einen eigenen Film? Er ist de facto kein richtiger Spider-Man-Bad Guy. So, er wird von Blade gejagt und er ist relativ schnell Anti-Held. Also relativ schnell. Venom.
Ich kenne Morbius tatsächlich von der Animated Series.
Ja, genau, da wird er von Blade gejagt.
Ja, aber das ist halt Spider-Man-Serie.
Ich weiß, aber er ist kein Bad Guy, das ist, was ich meine. Er ist eher ein Anti-Held. Also er ist einer, der mit Spider-Man auch zusammenarbeitet. Wenn ihr das macht, muss doch das Ziel zumindest sein, 6 Charaktere zu etablieren, damit ihr eure fucking Sinister Six endlich hinkriegt. So, es muss das einzige Ziel sein, weißt du? Und dann macht ihr Madam Web? What? Also es ist so, seid ihr, egal.
Ja, aber sie haben uns pures Gold geschenkt mit Madam Web. Das sind wir uns beide
einig. Und mit Craven auch, da habe ich so gelacht.
Nee, Craven ist schwerer auszuhalten, finde ich, als Madam Web. Craven nimmt sich zu ernst dafür.
Nee, also der Typ, der hier, Caster Troys Bruder, als Rhino, wenn der macht.
Ja, der ist der Einzige, der verstanden hat, was für ein Film ist.
Oh mein Gott, hab ich gelacht ohne Ende. Ja, das war natürlich Müll.
Apropos, also gehen wir mal von einem Clayface zu Michael Jackson, meine ich natürlich.
Alright, ich habe den gesehen im Gegensatz zu dir. Ich bin großer Michael Jackson-Fan, muss ich sagen. Also,
ich weiß, wer dich tanzen gesehen hat, weiß das.
Also ich muss sagen, Michael Jackson ist für mich nach wie vor auf musikalischer Ebene ein derartiges Ausnahmetalent, das wir wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten nicht mehr erleben werden. Okay, was der Typ konnte, Sänger, Songwriter, Tänzer, es war ja so eine, der hatte ja wirklich so einen Perfektionismus-Tick, ne? Ich habe mir das Musical angeschaut, das Michael Musical in Hamburg, was übrigens die bessere Michael-Story ist als dieser Film, über den wir jetzt reden, weil da geht es um die History Show. Und die History Show war ja das krasseste Konzert aller Zeiten. Und der hatte dafür schon so ein brutales Budget. Der war aber so ein Typ, der ist dann nach Hause gegangen, hat im Fernsehen rumgesappt, er sieht ein Anime, sagt, ey, ich glaube, wir brauchen Anime-Einflüsse. Hat nochmal alles verändert. Hat die Tanzchoreo nochmal verändert. Der hat alle fertig, also sich inklusive auch fertig gemacht. Der hat 2-3 Stunden nur geschlafen. Aber für ihn musste es perfekt sein. Er hat sein eigenes Haus gepfändet, weil er so über dem Budget war, um diese Show umzusetzen. Und dafür
verpfändet.
Ja. Aber die Show war dann das erfolgreichste Konzert aller Zeiten. Und er sollte Recht behalten, weißt du? Und deswegen auf Entertainment-Level, der Typ ist Next-Level gewesen. Kann man wirklich nicht anders sagen. dass wir jetzt gerade diese manischen Wellen an Biopics haben von so ziemlich jedem einzelnen Pop-Titan oder Rockstar oder sonst was und die alle gleich sind, ist schon krass. Das ist wie ein eigenes cinematisches Universum mittlerweile geworden. Es fehlt nur, dass Nick Fury kommt und sagt, du denkst, du bist der einzige Musiker. So, ich bin hier, um mit euch über, wie heißen die, hier Aid for Africa zu reden. Und dann singen die
ja,
dann singen sie Heal the World zusammen. Feed the World. Heal the World ist Michael. Auf jeden Fall, großer Fan, meine Mom hat früher den Moonwalk für uns in der Küche gemacht. So, ich habe die Musikvideo-Premiere von Ghosts. Dafür bin ich zu meinen Großeltern gegangen und durfte extra nachts wach bleiben, weil auf RTL damals dieser Kurzfilm gezeigt wurde. Also, Michael, ich hatte alle Alben. Ja. Mhm. Ich habe ich konnte die komplette Choreo tanzen von Beat It und Thriller. Ja. Und die Tatsache, dass ich tanzen so liebe, Michael spielt da eine große Rolle. Okay. Und bis heute ist es unmöglich. Ich habe das in meine Kommentare gehauen, da war ich richtig happy, weil ich habe das Video diesmal nicht beendet mit und wie steht ihr zum Film? Ich habe diesmal gesagt, nee, weil das ist zu offensichtlich, wie man zu dem Film steht. Nennt mir mal eure Top 3 Michael-Songs. Und allein die Tatsache, dass ich so viele unterschiedliche Antworten habe, spricht für sich. Ich könnte dich jetzt fragen, nenn mir deine Top 3 Michael-Songs. Und
ich könnte dir nicht sagen, was es ist. Ich bin kein Michael Jackson-Fan. Nie gewesen. Ich finde das alles anerkennenswert. Also was den King of Pop Part angeht, es war nie so ganz meine Musik tatsächlich. Aber das King of Pop kommt ja nicht von ungefähr, muss man ja sagen. Mm. Na, wenn Elvis der King of war Elvis King of Rock, ja schon.
Rock and Roll.
Elvis war King of Rock and Roll, okay. Und er ist der King of Pop und so ist es halt. Ich meine, ich habe diese, wie soll ich sagen? Diese Geschichte, diese Phase seiner Karriere der 90er schon sehr bewusst wahrgenommen und den Hype drumherum. War das 90er oder Nuller Jahre, als er das Kind aus dem Fenster gehalten hat hier in München?
Das waren die frühen Nuller Jahre, ja.
Blanket, my beautiful blanket. Ich bin ja öfter mal im Bayerischen Hof, weil da Interviews gerne sind, Filminterviews. Und davor ist ja eine Statue, ich weiß nicht mehr von was oder über was, aber da liegen bis heute immer noch Blumen nieder. In Erinnerung an Michael Jackson. Bis heute macht man das. Leute gehen dahin pilgern zum Bayerischen Hof, wo er mal nur genächtigt hat und sein Kind aus dem Fenster gehalten hat. Die pilgern immer noch dahin. Und ich weiß auch heute noch, wie wir damals Wetten, dass an einem Samstagabend geschaut haben und er da aufgetreten ist. Das war das Größte, was bei Wetten, dass je passiert ist, dass Michael Jackson da aufgetreten ist. Ich weiß bis heute noch, wie er auf diesem Geländer da hing und mit offenem weißen Hemd im Wind, nicht im Windkanal, aber vor dieser Windmaschine performt. Das ist das, womit ich Michael Jackson assoziiere. Es ist nicht mal der Moonwalk. Es ist genau diese Aktion im Wetten, dass damals. Der Typ war eine absolute popkulturelle Ausnahme, wie man es sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Trotz dem Hype trotz all des Hypes um den Film herum.
Ja, ja. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis er auch seine eigenen Biopic kriegt. Es war wirklich nur eine Frage der Zeit.
Ich glaube, es gab schon welche, oder? Nur ohne die Einverständnis?
Ja, oder, ja.
Warte mal, ist es echt das erste? Nee, ne?
In dieser Form ist es, glaube ich, der erste.
Ja, in dieser Form, ja. Also mit der Musik, mit dem Einverständnis der Familie.
Es gab schon mal was zu den Jackson 5. Und es gab schon Dokus und so weiter. Ich bin in diesen Film reingegangen. Es war ja einer meiner most hyped Movies des Jahres, einfach nur wegen der Mucke von Michael und so weiter. Und ich wissen wollte, fängt dieser Film das ein, was das Musical so geil eingefangen hat? Weißt du, was das Musical so geil eingefangen hat? In den kreativen Schaffensprozess eines Ausnahmekünstlers mit einzutauchen. Sowas finde ich unfassbar spannend. Sowas finde ich unfassbar faszinierend, wenn du jemanden hast, der in etwas richtig, richtig gut ist, der in etwas mega kreativ ist und du eingeladen wirst in seinen kreativen Prozess. Wie kommt der auf solche Sachen? Ich finde so etwas unglaublich faszinierend. Und der Trailer suggeriert dir, dass du genau das kriegst. Kriegst du nicht. Kriegst du absolut nicht. Okay, muss ich sagen. Du weißt nicht, wie er auf bestimmte Sachen kommt. Alles, was du in diesem Film siehst, ist bloße Behauptung. Ja. Das Einzige, was, sag ich mal, der emotionale Faden des Films ist, ist die sehr wahre und sehr unschöne Geschichte von Joseph Jackson, dem Vater der Jackson 5, der diese Kinder und im Film vor allem Michael malträtiert hat. Der hat ihn ja mit einem Gürtel geschlagen, als er noch 4 war und so. Er hat ihm die Kindheit geraubt und deswegen war ja Michael bis zum Ende so ein Kind, also so nicht erwachsen werden wollender Mann. Der war ja, ich glaube, der hat seine Unschuld erst verloren mit 27. Ja, der, ja, wirklich, hat er sogar.
Ist das jetzt, was du erzählst oder was der Film erzählt?
Nein, was Michael Jackson interviewt hat und seine Frau auch in Interviews.
Also sind ja Interviews. Ich meine, ja, ich will nur wissen, ob das im Film vorkommt.
Das ist nicht im Film. Mhm. Der war ja wirklich ein Kind, weil er hat sich nach einer Kindheit gesehnt, die ihm genommen wurde von seinem Vater. Der war ja deren Manager, deren Agent, deren Drill Sergeant und Michaels lebendig gewordenes Komplex. Der hat ihm ja auch immer gesagt, deine Nase ist scheiße und zu groß und so weiter und so fort. Daher kamen ja auch die ganzen OPs an der Nase. Also er hat es halt trotzdem probiert, seinem Vater recht zu machen. Und egal wie perfekt der Typ war, es musste immer noch besser gehen. Und es hat sich ja bei ihm durchs Leben gezogen. Da hast du eigentlich eine sehr interessante Geschichte, die du erzählen kannst. Auch wie er sich von den Jackson 5s emanzipiert, um sein eigenes Ding zu machen. Kriegst du aber nicht wirklich. Mhm. Also, es ist sehr viel behauptet. Jedes Mal, wenn es so einen ernsten Moment gibt, auch mit dem Vater, der übrigens wundervoll gespielt wird von Coleman Domingo. Viele können ihn noch aus Fear the Walking Dead kennen, wo er Victor Strand war, aber er ist ja mittlerweile wie der Sing Sing Sang? Sing Sang? Letztes Jahr war das.
Ja, dieser Film. Gefängnisfilm, ne?
Genau.
Ich habe leider nicht gesehen.
Der ist ja im Gesamten ein ganz toller Schauspieler. Irgendwie so. Aber der ist ein unfassbarer Schauspieler und der channelt den ziemlich gut. Und Jafar Jackson channelt Michael ziemlich gut. Das Einzige, was einem hier auch auffällt, guck mal, weißt du, was Michaels Tanzen so besonders gemacht hat? Er hatte die kompliziertesten Choreografien. Ja? Also er hat ja einen Mix gehabt aus Stepptanz, aus Hip-Hop-Tanz, aus teilweise hat er sich Inspiration geholt von Tribal Music und so weiter. Und er hat das alles in seine Tänze eingebaut, was ja eine Mischung ist, die nicht funktionieren sollte. Die funktioniert aber bei ihm. Er war ja auch ein Fred Astaire-Fan und so weiter. Und er lässt es aber aussehen wie das Leichteste auf der Welt. Das ist ja das, was einen so wurmt. Du siehst diese Tanzchoreografien von Michael und denkst dir, ich kann das sicherlich auch, weil es sieht so leicht bei ihm aus. Ja, das ist das, was er so krass kann, also konnte. Und bei Jafar Jackson siehst du, er kann die Moves ohne Frage, nicht ein Schritt sitzt nicht, aber du siehst, er muss sich anstrengen. Du siehst, er, und bei Michael, das war für ihn so natürlich wie Luft zu atmen, weißt du? Und das ist halt das Krasse, weil wenn man mal probiert hat, eine Michael-Choreo einzustudieren, ich hab's ja früher auch gemacht, ich hab mal bei einem Flashmob mitgemacht von Beat It, ja. ziemlich schwer.
Ich kenne diesen, kennst du diesen Clip, wie der kleine Michael von Jackson 5 Cher das Tanzen zeigt?
Ja, super süß.
Also das zeigt, was für ein krasses Talent der schon war als Kind, weil Cher einfach mit riesigen Augen und aufgerissenem Mund neben ihm steht, so, was macht der Junge da gerade? Okay, und so geht das und dann tanzt sie das so nach und das ist halt vielleicht auch Teil der Choreo, aber es ist halt krass, weil Jackson das konnte.
Wenn du wirklich zu Tränen gerührt werden möchtest, und ich glaube, das könnte dich treffen, der hatte ja schon als Kind eine unglaubliche Stimme und ein unfassbares Range. Es gibt einen Song, der heißt Ben. Also das ist ein Song, wo du das Gefühl hast, der hat einem sehr innigen Freund gewidmet in seiner Kindheit. Aber Ben war seine Hausratte. Also es ist ein Song, den hat er seinem Haustierchen gewidmet. Und wenn du den hörst mit dieser Kinderstimme und nicht irgendwas fühlst, ich weiß nicht, was da los mit einem ist. So, also das trifft einen. Ja, aber dieser Film, kennst du, wir alle kennen ja Walk the Line. Kennst du die Parodie Walk Hard? Die Dewey
Cox. Das sagst du jedes Mal. Lass mich selber zusammenfassen. Wenn man den gesehen hat, sieht man halt jedes Musikbiopic, sieht man halt die Fassade dahinter.
Selten ist wirklich jeder Beat des Films so auf Walk Hard zugeschrieben. Er sieht im Fernsehen den Konflikt zwischen den Straßengangs Bloods and Crips. Beat it. Weißt du so? Und also es ist schon sehr pathetisch und aber so richtig was erzählen tut der Film nicht. Ich habe den aber genossen, weil ich einfach so ein Fan von der Musik bin. Deswegen heißt mein Video hier auch wieder, ich verzweifle an der Kritik. Ich kann mir vorstellen, wenn du ein Michael Jackson Fan bist und reingehst mit einem vollen Publikum, das diese Mucke feiert, dann hast du eine gute Zeit. Wenn du einen objektiv guten Film erwartest, mach einen Bogen drum. Und das Lustigste an der Nummer ist, und das ist das Lustigste, und da musste selbst ich, da kam dann wieder mein Sarkasmus raus. Das ging nicht anders. Okay? Viele fragen sich ja, wird über diese Neverland-Thematik überhaupt gesprochen? Fairnesshalber kann es hier noch gar nicht, weil der Film nur bis Bad geht. Also, das heißt, es geht lange, bevor diese Skandale losgingen mit Michael Jackson, okay? Aber der Film ist so konzipiert, dass es einen zweiten Teil geben soll. Okay, ist er wirklich. Und ich schwöre dir, am Ende wird der Bildschirm schwarz und da steht im Grunde genommen, Michael Jackson will return in Avengers Doomsday. Und ich bin gestorben vor Lachen, weil da steht, Michael Jacksons Journey will return. Und ich so, in Avengers Doomsday. So. Also, ich konnte nicht anders. Es ist so.
Ich hab den Gag schon gesehen. Leute haben das zusammengeschnitten als Reel auch.
Es ist so lustig, dass wir das jetzt auch bei Biopics machen. Eine Mini-Performance will ich kurz noch hervorheben. Und das ist Mike Myers spielt mit als hier Record Label Head. Und also ein richtig guter New York-Akzent ist nicht leicht hinzukriegen, ohne dass der nicht wie eine Parodie wirkt. Krass, wie der den hinkriegt. Krass. Ich habe echt so meine Großtante gehört, ne? Das war unglaublich. Das war.
Mike Myers ist ja schauspielerisch total unterschätzt. Also, wie gut er eigentlich ist als Schauspieler.
Ja, aber
bei
diesem Akzent gehen Leute immer fast eine Note zu weit. Sie gehen immer ein bisschen zu weit. Also wer es zum Beispiel unfassbar krass macht, ist Margot Robbie in Wolf of Wall Street. Die ist so gut. Du hörst die und du denkst, die ist ihr Leben lang groß geworden in der Fifth Avenue. Wirklich. Jordan. Unglaublich. Ja. Und sie ist Australierin.
Ja, die kommt da nicht her. Was du gesagt hast, du sagst Fairness halber, aber ich sag, da fängt es ja schon an, weil wenn die Gerüchte stimmen, endete der Film ja ursprünglich 88, wenn die ersten Sirenen quasi im Fenster sind und so ein Cliffhanger. Und da hat die Familie interveniert, dass das alles raus muss. Also der Film wäre schon ein bisschen weitergegangen. Der ist ja von Antoine Fuqua, der ja auch Training Day gemacht hat und so. Also er hat ja durchaus auch noch einen anderen Hintergrund. Aber Fuqua ist ja halt vor allem gut darin, dass Sachen gut aussehen. Die Filme sind nicht automatisch gut, die er macht. Also ich erinnere mich nur an die glorreichen Sieben, an das Remake, das er gemacht hat. Sieht toll aus, aber es ist halt ein super vergessenswerter Film. Ganz im Gegensatz zu dem berühmten, richtigen, die glorreichen Sieben von 1960.
Ich fand das Remake voll in Ordnung. Also klar.
Man kann es gucken, klar.
Im direkten Vergleich kannst du in die Tonne treten, das stimmt. Aber als Blockbuster-Film macht der übertrieben viel Spaß.
Ich weiß nicht, übertrieben, aber er macht schon Spaß. Aber wirklich, ich kann mich am wenig erinnern aus diesem Film.
Ich glaube, ja, sehr vergessenswert. Viel. Allein Vincent D'Onofrios piepste Stimme. Ich so, wow.
Ja, okay. Also mir fällt immer Chris Pratt mit seinem Kartentrick ein und dann hört es auch schon so langsam
auf. Bei mir ist es Denzel, der einfach wieder Alonso Harris spielt.
Ich finde, der spielt halt den Equalizer.
Ja, so ja, aber es ist ja auch das Gleiche.
Oh, er ist auch Antoine Fuqua, ne? Ist derselbe Regisseur. Die zwei machen ja viel zusammen.
I'm gonna tell you right now, I'm a cowboy. I'm a good cowboy, and I'm gonna tell you right now.
Ich meine, to be fair, ich habe den Film jetzt halt nicht gesehen, deswegen rede ich wie ein Blinder von seinem Lieblingsporno über Michael. Aber es gibt halt Gründe, warum ich ihn eigentlich gar nicht sehen will. Also ja. Das gehört halt dazu. Ich sehe diese Formelhaftigkeit, sehe ich überall bei dem Trailer. Und was mich wirklich abschreckt, weißt du, man kann jetzt zu dieser Finding Neverland-Thematik, ich sag jetzt bloß Finding Neverland, weil es hat ja auch viel mit der Doku zu tun. Ich habe noch erlebt, wie der Hype um diese Doku war, und ich habe die auch damals gesehen. Und es ist klar, das ist eine Indizien-Doku, ja.
Das ist eine Escape Neverland. Finding Neverland ist ein ganz anderer Film.
Was ist denn Finding Neverland nochmal?
Ist ein Fantasy-Film. Escape.
Ist es nicht? Nee, Leaving Neverland. Leaving Neverland, oder? Oder
Escaping Neverland.
Ja, Finding. Ja, fuck. Wieso Finding Neverland? Leaving Neverland. Mein Gott, danke, dass du mich korrigierst. Leaving Neverland, der hat schon was mit mir gemacht, der Film. Und es geht halt um Indizien. Und die sagen selber in dem Film, wir haben keine Beweise, die wir präsentieren können. Wir können Zeugenaussagen und Indizien, also Indizienbeweise vorzeigen. Aber du kannst es niemals, du wirst es auch niemals endgültig beweisen können oder nicht. Aber sie sagen in dem Film selbst, wenn du Hufgetrampel hörst, ist es halt wahrscheinlich kein Zebra, sondern ein Pferd. Es ist jetzt trotzdem auch sehr, ja, argumentativ, manipulativ. Das ist mir alles klar. Man kann dazu stehen, wie man will. Ich will dazu auch kein abschließendes Urteil haben. Ich glaube, Leaving Neverland hat mich tatsächlich überzeugt. Ich war vorher immer sehr unentschlossen, was das Ganze angeht. Unschuldsvermutung und so weiter. Aber Unschuldsvermutung ist ja auch eine rechtliche Sache. Das geht. Jeder kann dazu eine Meinung haben. Mhm. Und meine Meinung muss nicht sein, dass Michael Jackson unschuldig ist. So wie ich es in Leaving Neverland erlebt habe, habe ich das Gefühl, dass das wahrscheinlich die Wahrheit ist, aber auch nur wahrscheinlich. So, und das kann man jetzt alles ausblenden und sagen, okay, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Trotz dessen, weil das im Raum steht, und es wird auch immer im Raum stehen bleiben bei Michael Jackson, finde ich es geradezu befremdlich, wie viele Leute, auch Influencer und Content Creator, diesen Film abfeiern. Also man kann ihn ja gut finden, aber dieses Abfeiern dieser Personenkult um Michael, den noch mal so unreflektiert aufleben zu lassen, als wäre da nichts, das finde ich merkwürdig für etwas, wo wir nicht abschließend wissen, wie es wirklich war.
Ja, ich, also, boah, das ist so ein schwieriges Thema. Ich glaube, also, erneut, nur anhand von allem, was ich so auch von den Leuten gehört habe, die ihn verteidigen, ja, also auch die, es gab ja auch Kids, die ihn verteidigt haben und so weiter. Ja. Was ich glaube, und oh, das, ich glaube, das. Okay, warte. Ich probiere es so pragmatisch wie möglich zu formulieren, okay? Was er gemacht hat, ich glaube, Unschuld oder nicht, der hat falsche Sachen gemacht, ja? Ich finde es so oder so falsch. Ich finde es falsch, mit fremden Kindern alleine so viel Zeit zu verbringen, es sei denn, du bist ein Babysitter. Ja, ich finde es falsch, mit fremden Kindern in einem Bett zu schlafen, ja, und die dann auch so zu knuddeln. Ich finde es falsch, ja. Ich finde das ist schon eine Zone, die einen Beigeschmack hat, ja.
Und wichtig, das sind undisputed facts, was du gerade sagst. Das steht gar nicht zur Diskussion.
Das sind alles undisputed facts. Glaube ich, dass der Typ einen absoluten Knall hatte und sich selber als Kind und so einen Peter Pan Charakter gesehen hat und deswegen nicht gecheckt hat, dass der Rest der Welt das fucking weird findet? Ja, das glaube ich wirklich. Glaube ich, dass der Gewaltverbrechen begangen hat? Nein. Ich glaube nicht, dass er Gewaltverbrechen, er soll ja sogar andere Kinder von Epstein Island geschützt haben, ja, ohne zu checken, dass das, was er macht, trotzdem eine Form von Belästigung ist, weißt du, ich glaube, was er getan hat, ist eine Form von Belästigung, glaube ich wirklich, ja, deswegen, ich glaube, der Typ, guck mal, es gibt voll viele Leute, wo ich sage, die gehören in den Knast. Oder gerade wenn es um Kindergeschichten geht, ich bin da drakonisch. Ja, ich bin so Pinder-Mittelalter-Style. Ja, aber der hat in eine Klapse gehört. Der hat nicht in Knast gehört. Ja.
Aber der Punkt ist, das ist ja unabhängig voneinander. Also es ist schwierig, jetzt hier über Pädophilie zu diskutieren, aber Pädophilie, selbst wenn du sie nicht auslebst, auch wenn du sie auslebst, musst du ja in die Klapse. Das ist ja ein psychologisches Problem. Yeah. So, und das ist ja so diese Dunkelziffer von von Pädophilen, die ja eben nichts tun, ist ja viel höher als Pädophile, die das ausleben.
Ich glaube, der war gar nicht pädophil. Ich glaube, der hat das gar nicht gecheckt. Ich glaube, der war wirklich so ein unsexuelles Wesen, aber hat nicht gecheckt, dass das, was er macht, fucking falsch ist. Aber, das
kann sein.
Aber also das ist halt nur mein aber erneut.
Ja, genau.
Unwissenheit schützt aber nicht vor Strafe. Ich kann jetzt auch nicht über Rot fahren und sagen, hä, ich dachte, das heißt aber, dass ich darüber fahren kann. So werde ich auch nicht irgendwie den Punkt nicht kriegen. Ja. Aber es ist so ein delikates Thema. Leck mich am Arsch, du.
Ja. Du, nur um mich auch noch ein bisschen mehr zu erklären. Also ich habe hier auch nicht die Wahrheit gepachtet. Ich weiß nicht, was los ist. Es gibt aber undisputed facts. Und es gibt Sachen, die komisch sind. Und es gibt vor allem Sachen, und das sehen viele nicht, die sich nicht widersprechen. Wenn Macaulay Culkin sagt, er hat nichts gesehen und andere Kinder auch, dann kann das ja stimmen. Das stimmt wahrscheinlich sogar. Aber so wie es der Film wieder darstellt, es sind nur diese bestimmten Kinder. Es ist eher so eine Art Boyfriend-Verhältnis. Es ist nicht so, wie wir uns Sexualstraftäter vorgestellt haben.
Ja.
Ich habe mir bis zu diesem Film es so niemals vorgestellt. Das wirkte für mich alles so surreal, dass ich eher auf der Michael-Jackson-Seite war. Und jetzt bin ich eher auf der, ich glaube, es war so. Und ich glaube, dass er nicht wusste oder sich nicht mal ein Ansatz bewusst ist, wie falsch er da handelt. Aber egal, das sind alles nicht, wir haben beide nicht die Wahrheit gepachtet. Niemand von uns allen hat die Wahrheit gepachtet. Mhm. Aber deswegen, aufgrund dieser absoluten Ungewissheit, die immer im Raum stehen wird, finde ich es befremdlich, es unreflektiert zu feiern.
Ja, so. Das gebe ich dir. Aber Fairness halber, all die Leute, die das jetzt feiern, feiern halt wirklich nur diese 20 Jahre Popkultur. Die ist halt krass. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich,
ja,
okay?
Ja, stimmt auch.
Wenn ich jeden einzelnen Künstler, jedes einzelne Buch, jeden einzelnen Song von einem Sänger, Songwriter, Autor, Künstler, der mal was Antisemitisches rausgehauen hat, wenn ich das alles nicht mehr genießen könnte, dann kann ich Nerd und Kultur hören und dann hört's auf. So, ja.
Selbst da wäre ich mir nicht so sicher.
ja. Also, das ist zum Beispiel das, was ich sage, weißt du? Wo ich glaube schon, dass man Kunst und Künstler trennen sollte. Es sei denn, guck mal, bei Chevy Chase fällt es viel schwerer, Kunst und Künstler zu trennen, weil er spielt immer ein fucking Arschloch, der übergriffig ist. Und er war im wahren Leben ein fucking Arschloch, der immer übergriffig war. Ja, also, das ist so ein bisschen das Ding. Okay, krass. Aber bei Michael, das war ja wirklich so eine Kunstfigur, die halt was anderes ist. Ich kann Bücher genießen von Leuten, die, und das ist nochmal ein anderes Beispiel. Wir lesen ja Bücher, wir lesen Weltliteratur. Die kommen von Leuten, die ganz andere Weltbilder hatten als wir. Ja, ist es deswegen weniger wertvolle Literatur? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Würde ich nicht behaupten. Ich glaube nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Song höre, welchen Film höre, welchen Buch lese, sagen muss, aber by the way, der Autor war so und so. By the way, ich finde dieses retroaktive Canceln von Leuten aus dem 18. Jahrhundert finde ich extrem fucking lustig. Ja, weil ich so, also es ist 18. Jahrhundert, Leute. Ich glaube, ihr wärt nicht anders gewesen. So, ich glaube nicht, dass ihr mit euren Sensibilitäten. Im Fall von Michael ist es natürlich was Spezielles, weil es ist nicht 18. Jahrhundert, es sind 80er und 90er. Nichtsdestotrotz, es ist so eine krasse Kunstfigur, die da kreiert worden ist. Dass die mit dem. Wenn jetzt jeder Song Kinder drin hätte, die auf seinem Bett auf und ab hüpfen und der Song dann irgendwie heißen würde I Hump You oder so. Ja, okay, ich glaube, dann könnte ich das auch nicht genießen, weißt du?
Weißt du, es gibt einen Song bei Michael Jackson, den ich nicht trennen kann von den Allegations. Das Aha. ist, ich glaube, You Are Not Alone heißt er, ne?
Ich habe schon mal einen Witz gemacht, weil wir müssen auch dazu sagen, Marco und ich, wir machen wirklich unanständige Witze und richtig viele unanständige Witze, okay? Aber das ist okay, weil zumindest ich bin der festen Überzeugung, Witze sind kein Statement. Jeder, der immer der Meinung ist, oh, du darfst darüber keine Witze machen, weil dann denkst du ja wirklich so. Ich so, nein, Witze sind Witze und Statements sind Überzeugungen. Witze sind einfach provozieren und über Sachen lachen, über die man eigentlich nicht lachen sollte. Und das ist eine sehr spezielle Kunstform der Comedy, aber egal. Ich hab satt, Idioten den Sinn von Humor zu erklären. So, aber was krass lustig ist, ist, wenn du die Songs nimmst von Michael Jackson, nur die Songtitel. Das ist so ein bisschen wie dieses Bill Cosby-Ding bei Family Guy, weißt du? Weißt du, dieses We now return to the Cosby Show, knowing what we know now. So, ey, fast jeder Songtitel von Michael Jackson, den kannst du in einem anderen Licht sehen, absolut. Thriller, Dirty Diana, I'm Bad, Don't stop till you get enough.
Ja, das Ding ist halt, jeder muss für sich selbst entscheiden, wie sehr Kunst und Künstler trennen kann. Und ich bin eigentlich jemand, von dem ich behaupte von mir selber, ich kann das sehr gut trennen. Weil du hast recht, so viele Künstler, oh mein Gott, wie sehr ich nicht mit ihren Weltbildern übereinstimme, aber ich bin auch oft einfach Jahrzehnte später. So, und man muss auch Progression sehen. Ein Werk ist gemessen an seiner Zeit, kann unglaublich progressiv sein. Und wir gucken heute drauf und denken so, what the fuck? Und da gibt's 3 Millionen Beispiele. Ich nehme ja immer gerne James Bond als Beispiel, weil so viele sexistische Weltbilder da drin sind, aber die waren zu ihrer Zeit Progression. Dass eine Frau die Freiheit hat, ein Bikini anzuziehen und sie muss sich nicht dafür schämen, das hat James Bond populär gemacht. Und das gehört auch zu sexueller Freiheit dazu. Und Progression hat eben viele Bilder. Und ist auch egal. Worauf ich hinaus will, ist, Kunst und Künstler kann ich eigentlich gut trennen. Aber ich wurde jetzt zum letzten Mal gechallenged, was das angeht, in dieser Christian Ulmen-Thematik. Weil ich ein großer Fan der Serie Jerks bin oder eher war vielleicht.
Aber die kann man jetzt nicht anders gucken.
Und genau, das ist so nah an der echten Person. Und es ist auch mit Abstand das Beste, was er je gespielt hat. Weil er war kein schlechter Schauspieler. Aber viele seiner Rollen, du merkst einfach, dass er einen auswendig gelernten Text sagt. Und Jerks war so das eine wegen dem Impro-Humor, wo ich dachte, oh wow, das ist seine Berufung, sich selbst als Arschloch darzustellen. Turns out, er ist zu hoher Wahrscheinlichkeit von sich selbst unwidersprochen tatsächlich dieses Arschloch. Und da geht's nicht um Unschuldsvermutung oder sowas, er widerspricht ja selber diesen Sachen nicht, die über ihn behauptet werden. Und deswegen ist es wahrscheinlich so. Und jetzt fällt es mir hier besonders schwer, Kunst und Künstler voneinander zu trennen. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder Jerks sehen kann oder Jerks einfach aus einer komplett anderen Augen sehe. Und bei Michael bin ich halt in diesem komischen Fegefeuer-Zwiespalt.
Das ist aber genau das, was ich meine. Und zwar, wenn es ein großen das war ja auch damals die ganze Debatte mit sehr vielen Gangster-Rappern, okay? Wenn sich das, was du in Interviews sagst, als die Person, die du bist, nicht unterscheidet von deinen Songtexten, dann ist das keine Kunstfigur, dann bist es einfach du. So einfach ist es, okay? Und deswegen, da sage ich eher, du trennst doch selber nicht deine Kunst von dir. Weißt du, wirf mir das nicht vor, du trennst es doch selber nicht, wenn du so oft, deswegen, ich bin ja immer der festen Überzeugung, guck mal, Kurt Russell zum Beispiel, der äußert sich ja so gut wie gar nicht politisch in irgendeine Richtung, weil er sagt, dass das ihn als Kunstfigur Kurt Russell kaputt machen würde. Je mehr man generell, und ich bin eh generell der Meinung, nein, ich bin nicht dafür, dass Leute keine Haltung zeigen sollten oder sonst was, aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, durch Social Media, wir wissen das Privatleben von den Leuten, wir wissen, wen sie daten, wir wissen, was sie essen, wir wissen, in welchen Gym sie gehen, wir wissen, was sie wählen, wir wissen, wie sie zu jedem einzelnen Thema auf der Welt stehen. Das ist ein bisschen, die Magie ist kaputt, die Illusion ist kaputt. Weil Schauspieler waren ein Mythos und waren diese, der Tod des Hollywood-Stars ist damit mit zu begründen. Es ist wie mit einem Zauberer. Wenn mir ein Zauberer seine Tricks erklärt, gucke ich mir seine Show nicht mehr so an wie vorher. Und Kurt Russell ist es sehr wichtig und Nicolas Cage ist es auch sehr wichtig, dieses Weirde zu bewahren, weißt du? Was ich gut finde, weil es ist ein kreativer Schaffensprozess, in dem die Kunst Nummer 1 Fokus sein sollte. Und wenn ich einfach nur noch das Gefühl habe, boah, du gehst mir mittlerweile schon auf den Sack mit dem, was du postest. Das ist so, wie wenn ich auf Twitter unterwegs bin. Diese Kunstfigur, die ist dadurch, die schwindet mehr und mehr, weißt du? Und ja, Michael Jackson, egal, ob man glaubt, dass er unschuldig war oder nicht oder sonst was, die Kunstfigur war was ganz anderes. Also die Kunstfigur war wirklich eine Ikone, kann man nicht anders sagen.
Die Kunstfigur hat vor allem auch anders gesprochen.
Yeah,
die Kunstfigur hat, wenn das Mikro aus war und nur private Freunde da waren, die Stimmlage auf einmal viel tiefer. Und ich glaube nicht, dass der Film, sag du es mir bitte, das war ja so ein Ding, was wir im Vorfeld besprochen hatten bei der Jahresvorschau. Yeah. Ich glaube nicht, dass der Film das berücksichtigt, dass Michael sich selbst als Kunstfigur auch inszeniert hat. Yeah. Dass er privat anders ist. Wenn er mit seinem Affen alleine ist, wie redet er mit seinem Affen?
Hey, Babos, come here. Here, look at this. Look
kann ich schon nicht ernst nehmen.
Ja. Yeah. Alright.
Doch, eine Frage noch. Wie war der Affe? Weil wir haben
der Affe war
vor einem Jahr
hässlich
über Robbie Williams geredet, der ein cooler Affe war. Better Man war ein echt geile Musik. Völlig underrated.
Better Man ist auch der bessere Film. Ja. Michael hat de facto die bessere Musik, hat die beste Musik, die es je in einem dieser Biopics gibt. Aber das liegt halt einfach an der Musik. Ja? Das hat dieser Film einfach. Ja.
Ich finde aber auch musikalisch viel mehr bei Robbie Williams als bei Michael.
Okay, nee, also das ist ja schon fast eine Sünde, das zu sagen. Aber aber ansonsten, Better Man war ein viel selbstreflektierterer und auch kreativerer Film. Dieser Film ist nicht kreativ.
Ehrlicher Film.
Dieser Film,
ehrlicher
ist,
Film.
Dieser Film ist nicht kreativ. Also dieser Film ist wirklich nicht kreativ. Kannst also wirklich Biopic 101, The Movie, komplett mit Will Return in Avengers Doomsday. Aber
Ich wegen nicht kreativ. Ja, wir müssen auf die Zeit achten, ich weiß. Es ist übrigens die Hand, auf die er geklopft hat, nicht, was ihr schon wieder denkt. Es ist hier bei der Film ist ja vom Produzent von Bohemian Rhapsody.
Ja.
Und dann hast du ja, ähnlich wie bei Bohemian Rhapsody, als Musiknummern hast du einfach diese abgefilmten Konzertnummern.
Ja, ja.
Und das finde ich sehr ermüdend, weil Musik-Biopic kann ja mehr machen. Und das hat ja hier Dingsbums bewiesen. Rocketman hat das sehr gut bewiesen mit richtigen Musical-Nummern. Oder eben Better Man mit richtigen Musical-Nummern mit einem abgefahrenen CGI-Affen. Also wenn, dann will ich eher sowas sehen, weil das gibt mir eine neue Perspektive als das, was ich in Live auf YouTube eh nachholen kann. Das kommt noch ein bisschen dazu. Also die Live-Aufnahmen nachholen kann.
Weißt du, was ihr Leute wirklich definitiv nachholen solltet? Etwas, was Marco und ich schon erlebt haben auf dem Holy Birthday und damit Werbung. Ja, es gibt nämlich zurzeit die neue Holy Syrup Bottle. Hast du sie schon probiert, Marco?
Ja, natürlich. Ich war ja auf diesem Holy Birthday, auf dieser Riesenparty, extra in Berlin mit dir, auf dieser Party, statt übrigens auf eine Michael-Premiere, die auch in Berlin war. Die habe ich weiß gar nicht mehr, ob ich eingeladen war überhaupt. Dann habe ich abgesagt, weil ich wollte lieber aus der Zero Bottle trinken, statt Michael zu feiern. Und so bin ich da angekommen. Und ich habe es hier gerade vor mir. Ihr hört es, die Flasche. Die klingt auch ein bisschen anders, weil sie anders konzipiert ist. Das ist die mit Abstand komplizierteste, aber auch hochwertigste Flasche, die Holy je produziert hat, weil sie das macht, was, wenn ihr zum Beispiel McDonald's jetzt auf euch einfach die Cola rauslässt, auch macht, nämlich den Sirup mit Wasser direkt mischen. Und das macht sie halt in dieser Kappe, die auch teilweise hier mit Titan aus Österreich gebaut ist, also sehr hochwertig. Und man kann an einem Regler, und das ist so ein bisschen der Clou,
das ist
kannst geilste. Du einstellen, wie viel von dem Sirup rauskommt. Das bedeutet, dass man tagelang daran trinken kann, weil das Wasser ist ja nur Wasser, was da drin ist. Das ist bei mir so im Kühlschrank. Und das bleibt dann auch so. Und dann kann ich ein paar Tage lang draus trinken, bis diese Sirup bis dieser Pot leer ist und dann mache ich einen anderen Pot rein und das sind das ist quasi ein Fruchtsaftersatz. Ich habe jetzt gerade hier, was ist das, grüner Apfel drin und das ist ohne Energy, aber auch ohne Zucker und ist einfach Saft. Es ist kühler Saft aus dem Kühlschrank, den ich gerade trinke. Wahnsinn.
Ich habe Grapefruit getrunken, das hat mir ziemlich gut gefallen. Grapefruit und Orange habe ich bisher getestet. Ziemlich geil und gerade mit dem Regler ist es gut, weil ich mag das ja nicht, wenn man mit diesem Sirup Sorten spielt und das einfach zu intensiv ist, weißt du, das einfach zu krass ist. Und hier kann man dann selber entscheiden, wie intensiv der Geschmack sein soll. Und ohne Witz, so bei 2, 3, das ist doch richtig okay. Also volle 5 Power will ich mir nicht zwingend geben, aber für die, die Sky finden, so überintensiv, let's go. Aber ich finde halt geil, dass du die Möglichkeit hast, selber zu regulieren. Das ist richtig, richtig toll. Und die Flasche ist auch ein absoluter Hingucker. Ich habe die in so einem edlen Schwarz, die steht bei mir auf dem Schreibtisch.
Ich wollte es halt bunt, du kennst mich ja. Also wenn dann so und mit dem Nachfüllen, ich meine übrigens das Wasser nachfüllen dann die ganze Zeit. Du hast den Pott drin und du kannst das Wasser die ganze Zeit auswechseln, stellst den Kühlschrank, hast immer einen kühlen Saft. Ihr könnt auch mit was mit Kohlensäure reintun. Ich kann es tatsächlich geschmacklich total empfehlen. Es müsste sich auch sehr rechnen, aber macht euch selbst ein Bild. Auf der Webseite könnt ihr gerade dieses Syrup Bottle bestellen. Und dazu gibt's auch so eine 10-Pots-Packung, die wir auch gekriegt haben, mit einem Pot pro Geschmack. Und da probieren wir uns gerade durch. Ich bin jetzt schon bei der dritten angekommen, nach 2 Wochen. Und ich war mehrere Tage nicht hier. Also ist schon ordentlich was bei mir durchgelaufen. Probiert es selber aus. Unser Rabattcode ist Nerdkultur. Dann kriegt ihr 10% auf eure Bestellung. Es gibt auch einen Link in den Shownotes. Klickt gerne den an, dass wir auch noch was davon haben, außer den leckeren Geschmack. Und damit Werbung Ende. Und wir landen bei einer ganz anderen Obsession jetzt von mir. Und ich glaube auch von dir, weil du bist sehr scharf auf den Film, aber du hast ihn noch nicht gesehen.
Ich kam noch nicht dazu, aber ich habe nur Gutes gehört. Also die erste Stimme, die ich gehört habe, die gesagt hat, guck diesen Film, ist Hardy. Und eins, ich muss es ja Hardy lassen. Ich finde, der hat manchmal echt einen weirden fucking Filmgeschmack und das weiß er auch, ja. Also, aber Hardy ist richtig gut darin, zu wissen, was anderen gefallen wird. Also es gibt zig Filme, wo er sagt, ich finde den geil, aber Eve, das ist krass, nicht deins. Ne? Mhm. Aber bei Obsession meint der ist Hammer und der wird dir voll gefallen. Und deswegen habe ich auch krass Bock drauf. Ich habe auch den Trailer gesehen, der sieht gut aus.
Ich habe seit dem Trailer Lust drauf, der war ja schon vor ein paar Monaten natürlich. Der Film ist übrigens von letztem Jahr eigentlich. Und der wurde jetzt ganz frisch verschoben. Der hätte Mitte Mai rauskommen sollen. Und der wurde jetzt auf Ende Juni geschoben. Das kann aber nichts mit der Qualität des Films zu tun haben. Weil, wie du sagst, der Hype ist groß. Der hatte jetzt, das war der Eröffnungsfilm der Fantasy Filmfest Nights. Und die waren ja, glaube ich, schon in Hamburg und Berlin. Jetzt haben sie in München gerade angefangen. Deswegen habe ich zur Zeit der Aufnahme, wir haben heute Freitag, ich habe ihn gestern Abend in München gesehen. Und der Hype ist real. Ich war mit Julius drin, unserem guten Freund von der GameStar, Jules. Und der sagt, es ist einer der besten Horrorfilme, die er jemals gesehen hat. Krass. Da ist er, das wusste er währenddessen schon und das wusste er nach dem Film erst recht. Ich bin da nicht jetzt super euphorisch. Ich finde ihn einfach nur richtig, richtig, richtig gut. Es kriegt mindestens 4 Sterne von, wahrscheinlich 4 Sterne von mir auf Letterboxd. Je nachdem, wie das Jahr läuft, müsste er in den Top 10 landen. Er ist ein super Crowdpleaser. Die Leute sind tierisch drauf abgegangen und das, also, das muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Das Thema des Films Obsession ist ja, dass jemand eine Wunderkerze bricht und sich wünscht, dass sein Crush niemanden mehr liebt auf der Welt als ihn. Das ist die ganze Prämisse. Und das passiert auch. So, mehr müsst ihr nicht wissen. Und daher diese Obsession. Und man hat gemerkt, dass sehr viele Leute in dem Publikum deswegen lachen. Wir alle eigentlich. Weil wir entweder selbst diese Art von toxischer Beziehung erlebt haben oder sie bei anderen beobachtet haben. Sehr viele Gags und sehr viel des Humors ergibt sich aus anderen Beziehungen, die eigentlich nicht funktionieren sollten, die wir alle schon erlebt haben, entweder peripher oder selbst. Und das ist das Besondere an diesem Film. Und Julius hat eine Inception, die ich nicht mehr loswerde dazu am Ende des Films zu mir. Er sagte, jetzt musst du mal überlegen, die meisten Leute werden das ja nicht im Kino sehen, sondern zu Hause auf der Couch mit ihrer Freundin oder mit ihrem Freund. Und da würde mich interessieren, wie der Film dann wirkt. So ähnlich wie bei Together glaube ich, letztes Jahr. Together, ja. Eine ähnliche Wirkung. Aber Obsession ist der wesentlich unterhaltsamere und kurzweiligere Film, der genau weiß, auf welcher Note er enden muss, der keine Sekunde zu lang ist, der perfekt inszeniert ist, tolle Kamera, tolle Kameraanstellung, super Darsteller. Und der hat nur 1 fucking Million gekostet. Geil. Das ist crazy. Das ist verrückt. Der hat 12 Darsteller gefühlt, 12 Sprechrollen oder so. Das ist nicht viel. Das sind ganz kleine Credits. Der spielt an 4 Locations, vielleicht 5, je nachdem, wie du ein Auto zählst. Und der ist so effektiv und gut gemacht. Ich glaube, das wird ein richtiger, richtiger Hit.
Ist lustig, weil diese Prämisse, wie du sie mir gerade geschildert hast, es gibt eine Episode bei Buffy, die dieses Konzept hat. Nur mit einem Twist. Und zwar Xander, so der Everyday Guy der Truppe, der wird seine Freundin macht mit ihm Schluss, Cordelia, die auch dann bei Angel irgendwann Main Character wird. Und er ist so verletzt, dass er zur düsteren Magie greift und möchte, dass sie sich unsterblich in ihn verliebt, was ja eigentlich ein Dickmove ist, ne? Damit er ihren Korb geben kann, ne? Und der Zauber funktioniert aber nicht so, wie er es sich erhofft. Und zwar alle Frauen stehen auf ihn, außer Cordelia. Ja? Und also da geht was schief mit dem Zauber. Aber das zeigt dir auch, was so am Anfang, findet er es mega geil, weil wirklich egal, wo er hingeht, jede Frau steht auf ihn und möchte sogar mit ihm schlafen und sonst was. Aber sehr schnell merkst du, diese Obsession, die er in den ausgelöst hat, die ist halt auch tödlich. Also komplett mit tödlicher Eifersucht. Komplett mit, oh, du gehst nicht auf mich ein, wenn ich dich nicht haben kann, darf dich niemand haben, ich mach dich tot und so. Also es ist halt ganz krass. Und es ist eine super Folge. Die ist eine der besten Folgen in der Serie.
Weißt du noch, was das Erste, was ich dir geschrieben habe, als ich den Film gesehen habe?
Ja, guck ihn.
Nein, ich hab geschrieben, du wirst ihn lieben.
Ja, ich will dir auch gucken.
Du wirst ihn lieben und nach dem, was du gerade gesagt hast, bin ich der festen Überzeugung, dass du diesen Film lieben wirst und du wirst ihn in deine Top Ten wählen. Da bin ich ganz sicher.
Wann ist der reguläre Kinostart? Wann ist der reguläre Kinostart?
Jetzt im Juni erst. Die haben es gerade erst frisch verschoben. Aber die PVs sind bestimmt immer noch zum Alten. Aber ich weiß nicht, wann die PVs sind, weil ich habe mir es nicht aufgeschrieben, weil ich gucke den eh auf dem Fantasy-Film fest. Das war mir klar, dass ich das mache.
Ich guck mal, ob ich da einladen habe.
Aber wir haben ja Connections zum Fantasy-Film fest. Du kannst auch nach Screenern zur Not fragen. Aber ich sag dir, das ist ein Crowdpleaser. Du willst den mit der Crowd sehen.
Mhm. Also ich habe hier eine Einladung für eine Pressevorführung in hier, da sehe ich's. Tata, 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 tata. Ach so, die war schon.
Ja, scheiße. Wie gesagt, es gibt auch Screener, aber du willst ihn eigentlich im Kino sehen. Weil ich fand das sehr lustig, auch zu sehen, dass immer die gleichen Leute über ähnliche Gags gelacht haben. Da hast du genau gemerkt, du kennst es, du hast es gesehen. Also es ist auch clever. Also vieles ist natürlich auch vorhersehbar, wenn du ein bisschen zu sehr mitdenkst, weil du einfach weißt, was die noch abarbeiten müssen oder wollen. Aber vieles ist auch unglaublich überraschend und einfach clever inszeniert. Also zum Beispiel, es gibt einen optischen Gag, den sie eigentlich machen, wenn du genau hinschaust, siehst du, jemand geht nur rückwärts. So, irgendwann wird das klarer, da weiß der Film das auch. Der benutzt das so, wie als würde er die Rückspültaste drücken in, weiß schon, wie heißt der Film nochmal, Michael Haneke.
Funny
Games.
Der
Home Invasion Film. Funny Games. So,
darf ich dir sagen, dass ich diesen Film richtig schlimm finde?
Es ist wahrscheinlich das schlimmste Erlebnis, das ich je hatte. Also als Film. Doch, bin ich ganz bei dir. Also das sind die schlimmsten 2 Stunden, die man als Film ertragen können muss. Und ich habe den nie wieder gesehen danach.
Es ist purer Sadismus. Einmal gesehen. Es ist wirklich purer Sadismus.
Es ist nicht auszuhalten.
Also ich verstehe schon, warum der auch so seinen Stellenwert hat. Und der hat echt gut gespielt. Und ich meine, er soll in dir Terror hervorrufen. Und das macht er auch. Aber ich will den auch nicht noch mal gucken. Ich finde den wirklich. Der ist, weißt du, Art the Clown ist nicht so sadistisch. So.
Ja, natürlich nicht.
Dieser Film ist so schlimm. Meine Güte, weißt du, es gibt 2 Filme, wo ich sage, die gucke ich nicht nochmal. Das ist der eine und der andere ist, der zählt ja auch als Meisterwerk, aber ich will den nicht nochmal gucken und das ist Martyrs. Hast du Martyrs gesehen?
Nee, den habe ich bis jetzt immer ausgelassen, weil ich weiß, wie schlimm der sein soll. Und
Der ist so schlimm. Also du fühlst dich halt auch unwohl nach dem Film. So, du gehst wirklich aus dem Film raus, so. Nee.
Nee, da ist Obsession anders. Der ist halt wirklich ein krasser Crowdpleaser, weil ich habe nur positive Stimmen gehört aus diesem Saal. Also da waren sich alle einig, wie toll dieser Film ist. Ich bin mir ganz sicher, dass er dir auch gefallen wird. Ihr werdet euch freiwillig oder unfreiwillig angesprochen fühlen in diesem Film. Wie gesagt, es ist auch oft auch nur die Beobachtung heraus. Ne? Also man muss das nicht selber erlebt haben. Ich will nicht sagen, ich hätte sowas erlebt, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, es gibt hier und da so ein paar Stellen, wo ich dachte, so oder so ähnlich habe ich das schon erlebt. Weil man immer leichter in eine Beziehung reingeraten kann, die eigentlich nicht füreinander gemacht ist. Und man braucht zu lange, um es zu akzeptieren. Und das ist halt so der der Film zieht den Drehregler so richtig hoch dafür und macht das so köstlich. Er macht das köstlich. Ich meine, der Autor und
Drehregler?
Was?
Drehregler?
Ja.
So wie bei unserer Holy-Flasche. Sorry.
Oh, wow. ich meine, der Regisseur des Films ist eigentlich Comedian. Und das erklärt, warum das Timing so gut ist. Also der Film weiß schon, wie lustig er ist und was er tun muss dafür. Und das ist einfach, Curry Baker heißt der. Ich meine, der ist eigentlich aus dem komödiantischen Bereich. Kurzfilme, Unterhaltungs- Filmhochschule, der war aber auch schon auf der Filmschule. Also vielleicht rede ich auch einfach gerade totalen Mist und habe das falsch abgespeichert in meinem Kopf. Ich schau mal schnell, ich will nämlich nichts Falsches sagen. Komiker, doch, der ist Komiker. Also wahrscheinlich Stand-Up-Comedian, nehme ich jetzt einfach mal an. Der hat auch in Always Sunny mitgemacht? Guest Appearance. Ja, der ist, das ist ein toller Film, was soll ich sagen? Das ist ein Blumhouse-Film, sehe ich gerade. Ist das ein Blumhouse-Film?
Ich weiß.
Oder hat irgendwas im Blumhouse gemacht?
Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. So, dann komm, gib mir den zweiten Film, den Blumhouse. Du gesehen hast. Rosebush Pruning.
Ja, das war jetzt mein Double-Feature auf dem Fantasy-Film Fest Nights. Das waren die zwei Filme, die zusammen nach Back-to-Back kamen. Rosebush Pruning wollte ich auch schauen, weil der Teaser so geil ist. Der Teaser ist der Hammer. Und das liegt auch daran, weil das eine Mubi-Production ist. Und die haben was gemacht für einen tollen Film? Einen der besten Body-Horror-Filme der letzten Jahre?
The Substance. Wow, okay.
Ja. Ja, muss dazu sagen, den haben sie ja von Universal aufgekauft. Aber den haben sie auch gekauft, weil er so gut zu Mubi passt. Das ist ja so eine Art Arthouse-Streaming-Service, der relativ günstig ist. Kann ich übrigens wirklich nur empfehlen, wenn ihr auf Arthouse steht. Arthouse Plus kann ich empfehlen und ich kann Mubi empfehlen. Und Mubi hat eben Rosebush Pruning produziert und die bringen die auch ins Kino. Also genau das, was wir immer von Netflix und so wollen, das macht Mubi. Die bringen die Filme regulär ins Kino und dann relativ bald zwar im Streaming-Service, aber die machen nicht dieses Wochenzeitfenster oder so wegen den Oscars und haben trotzdem mit Substance ordentlich abgeräumt. Rosebush Pruning hat auch so Look and Feel von dem Film. Also Look and Feel, Look stimmt nicht ganz, weil Rosebush Pruning hat einen sehr geilen, analogen Look. Ohne jetzt nachgesehen zu haben, ich bin der festen Überzeugung, dass der mit Film gedreht wurde. Zumindest sieht es so aus. Die haben aber die Farbsättigung hochgedreht in der Post. Und das sorgt dafür, dass auch weil du digitalisierst ja ein analoges Bild. Und wenn du ein digitales Bild die Farbsättigung hochdrehst, du siehst das ja auch. Das hat so einen leichten Videolook dann auf einmal. Du kennst das, ne? Wenn du in der Farbkorrektur die Farbsättigung hochmachst. Mhm. So sieht der ganze Film aus. Der ist farbenfroh as fuck. Ist halt natürlich eigentlich schon fast so die typische gesellschaftskritische, ich spiele hauptsächlich in einer Villa und das ist eine verrückte Familiengeschichte. Wenn ich den Film zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, der Film ist kennst du noch Royal Tenenbaums von Wes
Anderson?
Ja,
ja.
Die perverse Version davon von A24. Das ist Rosebush Pruning.
Das klingt cool.
Das ist auch cool, ist aber auch schwer zu ertragen. Ist also so typisch, wie so ein experimentelles Theater. Es ist schwer auszuhalten zum Teil. Man hat immer das Gefühl, es könnte kürzer sein. Man hat immer das Gefühl, es könnte ein bisschen linearer erzählt sein, ein bisschen eindeutiger, obwohl der Film sehr eindeutig ist. Man muss nicht besonders intelligent sein, um den jetzt zu verstehen, weil er sehr platt ist. Hat einen unfassbaren Cast. Ich sag dir ganz, ich lese mal runter, okay?
Bitte.
Elle Fanning.
Ja.
Callum Turner, einer der hochgehandelten James-Bond-Kandidaten, der hier auch so ein paar James-Bond-Aktionen macht, wie jemanden verfolgen, über den Zaun klettern und so weiter. Ich habe die ganze Zeit gesehen, habe gedacht so, oh ja, stimmt, ja, könnte schon Bond sein, krass. Also Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell mal wieder, den man viel zu selten vor der Kamera sieht. Lucas Gage kennt man zum Beispiel aus der dritten Staffel You und er spielt immer dasselbe, den verwöhnten, mindestens homosexuell angetauchten jungen Millionär. So, Lucas Gage kennt man auch aus anderen Sachen, ich weiß nicht mehr was. Julius hatte den ganz woanders gesehen, immer dieselbe Rolle. Pamela Anderson in einer kleinen Rolle, die sie auch rockt. Tracy Letts sieht man als den Vater. Tracy Letts kennt man zum Beispiel aus Ford wie Ferrari als Henry Ford Jr.
Mhm.
Oder Henry Ford II. Nee, Henry Ford II. Ja, und das ist so der Cast, ist aber auch nur so ein, muss ich kurz gucken. Also mehr als 20 Leute sind es nicht in diesem Film mit Sprechrollen. Sehr gesellschaftskritisch, sehr viel in der Villa, in Spanien. Künstlerisch sehr schön gefilmt. Du merkst die Spielfreude von allen Leuten. Und es geht natürlich darum, dass sie sich alle irgendwie gegenseitig umbringen wollen und dem Kommerz und dem Konsum hingeben. Also sehr konsumkritisch und nicht mal kapitalismuskritisch würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen konsumkritisch. Also es fallen auch sehr viele Markennamen, die nicht damit einverstanden sein können, wie Rolex oder ich kannte die Marke noch nicht mal, weil ich wirklich so illiterate bin, was das angeht. Bogetta? Oder ist das eine Fantasiemarke? Nee, ist keine Fantasiemarke. Gibt's natürlich wirklich. So, dafür haben der Typ hat einen Fetisch für Schuhe. Wenn der eine masturbiert, träumt er von Loafern, die im Himmel schweben. So, du siehst, wozu jeder, den Kink von jedem, du siehst viel Fetisch, du siehst viel Sex, du siehst viel Blut. Es kommt alles zusammen, als würdest du ein experimentelles Theaterstück gucken, in dem sich alle mit Kuhblut bewerfen. Und das hat seine eigene Faszination, ist aber auch sehr anstrengend und deswegen auch nicht universal loved. Also ich schaue gerade auf IMDb, da hat er eine Wertung von nur 5,8.
Oh je. Also,
ja, aber ich habe auch, du, der Festivalleiter sagt, das ist sein Lieblingsfilm auf dem Festival. Und ich verstehe, warum. Und das sagt er noch vor Obsession. Und Obsession mochte der auch über alles. Aber der sagt, Rosebush Pruning, das ist sein Film. Und ich verstehe das, weil wenn man den Fetisch dafür hat, genau so eine Familientragödie in der Art zu sehen, dann kriegst du das auch. Also ich überlege gerade vergleichbare Filme. Ja, es ist wirklich Royal Tenenbaums, Wes Anderson, aber nur die abgefuckte Version davon. Die unglaublich abgefuckte Version davon. Schaut euch mal den Trailer an. Wenn ihr Lust darauf habt, gebt euch das im Kino oder bei Mubi demnächst bestimmt. Der Kino-Release ist am 23. April. Das heißt, der war schon. Wir haben heute den 24.
Ja, dann geht rein. By the way, wusstest du Royal Tenenbaums, für welche Serie das Inspiration war?
Nee. White Lotus vielleicht?
Nee. Keine Arrested Ahnung. Development.
Ach, ja, stimmt. Das ergibt total Sinn. Ja. Also, ich weiß auch nicht, warum ich gerade White Lotus gesagt habe. Ich sag dir, warum ich es gesagt habe, weil Rosebush Pruning wie auch eine perverse Version von White Lotus wirkt. So könnte man es auch sagen. Deswegen habe ich es gerade so im Kopf.
Dann als letztes auf unserer Liste für heute, bevor Marco noch einen kleinen Teaser macht, für was er für euch noch geplant hat, ist Kill Bill The Whole Bloody Affair. Ich war ein zweites Mal drin, du warst ein erstes Mal drin. Wir sind wahnsinnige Tarantino-Fans und wahnsinnige Kill Bill-Fans. Ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, deswegen Marco, nachdem du es gesehen hast, wie hat dir The Whole Bloody Affair gefallen?
Es ist natürlich ein Meisterwerk, es ist ein 5 von 5 Filmen, keine Frage. Und ich werde ihn nie wiedersehen.
Nee.
Ich finde die Einzelfilme besser. Ich finde es in Einzelfilmen besser, auch weil Sachen fehlen. Es kommen nicht nur Sachen dazu,
es fehlen Sachen.
Also wie das klingonische Sprichwort, das ich am Anfang gesagt habe.
Ja, ich weiß. Aber ich verstehe es. Ach, ich würde mir den auch noch häufiger angucken, ehrlich gesagt. Es gab ein paar Sachen, dass ich die cool fand, dass sie ein bisschen länger waren. Ich fand es cool, dass die Szene zwischen Bibi und Beatrix länger war. Ich fand es cool, dass Oren Ishiis Backstory noch ein bisschen ausgefeilter ist und ihr Schwert, das sie sich dann speziell für Beatrix rausgeholt, noch mal ein ganz anderes Gewicht hat. Ich mag's,
dieses Tanto meinst du, ne?
Genau, dieses Kurzschwert. Ich mag es, dass es ein ich fand's gut, dass wir nicht noch mal sehen, wie Bill ihr zweimal in den Kopf schießt. Weißt du, also ich muss es nicht ein zweites Mal sehen. Ist so klar, wenn ich die Back-to-Back gucke, aber selbst wenn ich die Back-to-Back gucke, fühlt es sich immer komisch an, das gleiche Intro zu beiden Filmen zu haben und so weiter und so fort. Und es gab ein paar Gags, die besser aufgebaut wurden. Wie dieser kleine Bengel,
Da geht's mir halt genau anders. Ich finde, es war vorher besser. Es war weniger als manchmal mehr. Es ist halt eine Geschmackssache natürlich und es geht auch nur um Details. Also muss man echt ja sagen, es geht nur um Nuancen, weil im Prinzip zeigen sie beide Filme hintereinander und haben dazwischen eine 20-minütige Intermission im Kino.
15.
Die hätten genauso gut, bei uns war's 20. Und du hättest genauso gut einfach die Filme back-to-back zeigen können und dann, klar, ne, du hättest dann auf einmal eine Erklärung gekriegt am Anfang des zweiten Teils, die du nicht brauchst, die auch fehlt, aber Tarantino möchte sich auch nicht davon trennen. Der nimmt das Material und packt es hinten dran als zusätzlichen Abspann, den man gar nicht braucht, weil dann kommen die Namen einfach nochmal.
Aber das war schon in Kill Bill 2 immer.
Dass der Abspann zweimal
ja,
kommt?
Ja, es gibt zwei Abspann. Es gibt den mit dem spanischen Song und es gibt den mit Goodnight Moon in Schwarz-Weiß, wo sie im Auto fährt. Den gab es schon immer, sorry.
Ach, tatsächlich? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass der Abspann zweimal kommt.
Ja.
Das ist ja merkwürdig. Bei einem Film, wo ich sagen würde, eigentlich kenne ich jeden Frame auswendig. Ich habe wirklich jede Änderung sofort gesehen, auch im Schnitt, im Kampf. Natürlich, ne, also das Schwarz-Weiß, dass es nicht mehr Schwarz-Weiß ist, ist ja das Offensichtliche. Aber das Pacing, wie das leicht verändert ist, weil ein paar Moves mehr sind, ich merke das eigentlich sofort. Dann ist es peinlich, dass mir das gerade nicht aufgefallen ist. Aber unabhängig davon, der Abspann ist ja trotzdem noch mal länger, weil sie dann diesen Fake-Abspann, der so alt wirkt wie so ein alter Film, hinten haben, der aber sehr After Effects-mäßig ist. Also wenn ich es auch richtig weiß, hat Tarantino selber auch an The Whole Bloody Affair nicht mehr viel Hand angelegt. Mhm. Also das ist ja auch so ein ganz komischer Hybrid. Weißt du, am Anfang hast du diese Widmung für diesen für den verstorbenen japanischen Filmemacher. Mhm. Das kommt aus der japanischen Version von Kill Bill. Deswegen ist das so. Und das hat eigentlich gar nichts mit The Whole Bloody Affair zu tun, wie Sally Menke noch geschnitten hat. So wie der in Cannes gezeigt wurde. Ich glaube nicht, dass der so in Cannes eröffnet hat. Also es ist schon ein Hybrid, was du siehst. Es ist ein Hybrid aus, das sind jetzt diese Kill Bill Volume 1 und 2 und das ist eigentlich die eigentliche Vision The Whole Bloody Affair. Es ist nicht der Director's Director's Cut, es ist nicht die absolute Vision, es ist eher eine Art Extended Cut.
Mhm.
Vielleicht sogar eher eine Special Edition wie bei George Lucas, weil manche Sachen einfach minimal anders sind und man sie sich im Kopf gut wegsubtrahieren kann. Wenn ich die Special Editions von Star Wars Episode 4 bis 6 sehe, viele der neuen Sachen subtrahiere ich mal im Kopf immer weg, weil sie mich stören. Aber es ist nicht schlimm. Es macht im Gesamterlebnis, tut es keinen Abbruch. Und so ist es auch bei The Whole Bloody Affair, das wäre meine Zusammenfassung. Und wie sehr das nicht der Director's Cut ist, sieht man natürlich auch an The Lost Chapter, das ganz am Ende kommt. Und das ist ja diese Fortnite-Koop, die sie haben. Und die finde ich einfach nur todespeinlich. Und ich glaube, dass die auch Tarantino, ich glaube, dass die sogar ihm peinlich ist, weil er sie an einer extra langen neuen Credits ganz hinter einen Werbespot schneidet, in der Hoffnung, dass es keiner sieht. Ich glaube wirklich, er hat gehofft, das sieht keiner.
Ja, diese Fortnite-Nummer, nee, also ich wusste ja diesmal, dass sie noch kommt, weil ich habe sie ja an der PV, habe ich die gesehen. Und diesmal bin ich nicht sitzen geblieben dafür.
Ja, das glaube ich sofort. Zur Erklärung, The Lost Chapter ist das eine Chapter, das er geschrieben hat, aber nicht verfilmt hat. Also es ist auch nicht als Deleted Scene irgendwo. Aber man sieht bei jeder Sekunde, warum er es nicht verfilmt hat. Und man sieht, dass die Macher von dieser Fortnite-Zwischensequenz, sie haben es ja mit einer Fortnite-Engine gemacht quasi und dann gerendert. Du merkst, dass die nicht Tarantino sind. Die haben nicht sein Gefühl für Pacing, für Kamera, für alles. Die haben sich schon relativ Mühe gegeben. Ich glaube, Zoe Bell ist da eingesprungen für Uma Thurman.
Thurman hat's gesprochen. Nein, Uma Thurman hat's gesprochen.
Ja, aber Zoe Bell hat die Mocap
gemacht. Ja, gut, aber da laufen Fortnite-Wesen rum, was total bescheuert ist. Also mit Hummerköpfen und so. Also
und bei Fortnite gibt's kein Blut. Und das ist so sehr Policy, dass da diese Farbe, als würden sie Paintball spielen, ist. Und dass man auch nicht stirbt, sondern hochgebeamt wird oder was auch immer das sein soll. Also die haben wirklich Fortnite komplett verheiratet mit Kill Bill. Und das macht überhaupt, es ist so albern und blöd. Und ich finde, man merkt auch am Drehbuch, warum es raus ist. Wer braucht denn, ich glaube, sie ist die Schwester von Gogo, oder?
Ja. Und der Angriff findet quasi direkt statt, nachdem sie fertig ist mit Vivica A. Foxes Charakter. Also, ja. Sie ist da gerade
erklärt, noch, warum der Pussywagon weg ist.
Sie ist da gerade noch in Pasadena und will zu ihrem Auto laufen. Und ja.
Aber weil du den Anime-Dings erwähnt hast, also Pretty Ricky, das Schicksal wird ja dann auch geklärt.
Mhm.
Und das ist halt auch so ein bisschen für mich Filmmagie. Ich fand das immer befremdlich, als ich zum ersten Mal Kill Bill gesehen habe und auch die nächsten paar Mal, fand ich es immer komisch, dass ich nicht weiß, was mit Pretty Ricky ist.
Mhm.
Es führt sogar so weit, dass es die Fantheorie gab, dass er Bill ist eigentlich, aber das ist natürlich totaler Käse ist. Aber im Endeffekt, jetzt Jahre später, habe ich wirklich das Gefühl, nicht zu wissen, was mit Pretty Ricky ist, bedeutet für mich, dass dieser mystische Charakter, an dem sich eigentlich Ren Ishii rächen müsste, und zwar noch mehr als an Boss Tanaka, dass der ihr entkommt, finde ich noch viel krasser.
Mhm.
So, und stattdessen kriegst du eine Auflösung. Und wenn die dir gefällt, ist ja cool. Aber mich hat sie, das ist ein 10-Minuten Anime-Clip, wo ich dachte, ja, kein Wunder, dass du den rausgeschmissen hast. Ich finde das entschleunigt den Film noch mal insgesamt ein bisschen. Es ist zu viel. Ja, ja. Aber das ist mein Gefühl. Und deswegen werde ich immer Volume 1 und Volume 2, dann lege ich die Blu-rays ein. Aber weißt du, das Geile ist, es ist im Kino. Es war einfach 4 Stunden Kill Bill im Kino. Und genau wie du berichtet hast, da sind Leute drin, die sehen den gerade zum ersten Mal. Das merkst
Was mich schockiert hat, aber ja. Aber auf der anderen Seite, ey, Sebastian hat ja noch mal Tickets für uns geholt und mich dazu eingeladen, jetzt letzten, wann war das, Freitag? Ich glaube, das war Freitag. Und ich war echt kaputt von der Woche und fand es aber extrem süß, dass er sich um Tickets gekümmert hat. Aber den ganzen Tag dachte ich mir so, boah, ich bin so alle und ich habe gerade so keinen Kopf dafür. Und es ist dann jetzt auch noch so ein 4,5-Stunden-Ding und davor noch Werbung und so weiter und so fort. Wann bin ich denn dann im Bett? Und ohne Spaß, dieses ganze, in meinem Kopf habe ich nur rumgemeckert. Ich habe natürlich nicht vor Sebastian rumgemeckert, aber in meinem eigenen Kopf war es so, und komm, ich muss jetzt noch einen Kaffee trinken, damit ich durchhalte und so weiter und so fort. Und du sitzt drin und nach 5 Minuten ist dieser Gedanke raus aus dem Kopf. Man ist so immersiv drin. Und das erinnert mich dann wieder daran, an diese Kinomagie. Das ist so richtig krass. Ich war so drin, das glaubst du gar nicht. Und den ganzen Tag dieser negative Eve, so, du musst doch Schlaf finden. Und scheißegal. Ich war so drin. Ich bin komplett gehypt. Vom Zoopalast noch zu meinem Auto gelaufen, das ich vom Büro geparkt habe, und ich war happy, Mann. Ich war einfach nur ohne Ende glücklich. Ja. Deswegen danke, absolut Sebastian, dass du mich eingeladen hast.
Das ist eine magische Filmerfahrung. Ich liebe Kill Bill und ich habe gerade nur über Nuancen gemeckert, weil Kill Bill ist eines meiner absoluten Lieblingsfilmerlebnisse überhaupt auf dieser Welt. Deswegen bin ich auch so nitpicky. Aber das im Kino noch mal erleben zu können, 20 Jahre später, ich habe beide damals im Kino gesehen, das noch mal zu sehen, war einfach so geil. Und ich saß diesmal so viel näher an der Leinwand, weil ich bin halt ein Verfechter davon. Ich glaube, 3., 4. Reihe haben wir gesessen. Es war einfach zu geil. Es war einfach zu super, das noch mal groß zu sehen. Eine Sache muss ich erwähnen, weil die Kollege Sean Bu, der bei uns öfter zu Gast war und der Regisseur ist, es erwähnt hat in seiner Letterboxd-Kritik, fand ich sehr interessant, dass die Abtastung, die ihr beim Kino seht, eine 2K-Abtastung ist des Films. Das ist nicht die, es gibt keine 4K-Version des Films, weil man, es würde bedeuten, man müsste den noch mal neu abtasten und neu schneiden, damit du auf eine 4K-Version kommst. Deswegen ist es die bestmöglichste Fassung, die man haben kann im Kino. Aber es ist nicht so geil wie manche 4K-Filme. Schade, aber geil.
Ich habe ihn ja noch richtig in 70 mm gesehen auf mit Filmkorn in der Astor Film Lounge. Das war richtig geil. Das war crazy. Das war richtig.
Ja, cool. Das ist dann nochmal das viel bessere Erlebnis, als es bei mir wahrscheinlich war. Ist einfach ein perfekter Film, 10 von 10. Und ob das jetzt Whole Bloody Affair. Also, wenn es eine Sache gibt, die man unbedingt anders machen muss, dann ist es für mich wirklich nur die Eröffnung. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird, ist so ein geiler, stimmungsvoller Satz. Mhm. Also, es ist so eine kleine Sache, auf Star Trek zu referenzieren, aber das gibt mir was. Und ich find's schade, dass Leute in dem Film waren zum ersten Mal und die Widmung für den Regisseur sehen, dessen Name mir leider entfallen ist, statt diesem Spruch, um dich in diesen Film reinzuschmeißen. Mhm. Aber der Film ist 12 von 10 und das ist auch egal. Fand ich ganz 12 von 10, aber 10 von 10 ist übrigens die 4. Staffel Invincible. Deswegen als kleiner Teaser, du hast in 2, 3 Wochen bist du im Urlaub. Und auf vielfache Nachfrage hin will ich das zum Anlass nehmen, wieder ein Invincible-Special zu machen. Genau wie letztes Jahr war es, glaube ich, mit meinem Kollegen Wally von der GameStar. Also wir werden das konsistent durchziehen und diesmal über die 4. Staffel sprechen. Das heißt, ihr habt jetzt noch mindestens 2 Wochen Zeit, fast 3 Wochen Zeit, Invincible nachzuholen, wenn ihr noch nicht so weit seid. Weil die 4. Staffel ist natürlich der absolute Hammer. Wahrscheinlich eine meiner Lieblingsstaffeln in Invincible. Das ist halt so die Art von Superman-Geschichte, die ich nie gekriegt habe bei Superman bisher. Und Invincible gibt mir das. Sehr viel Space Battle. Ein Bösewicht, der angelehnt ist an Freddie Mercury, um den Zirkel zu schließen, den Kreis zu schließen zum Anfang dieses Podcasts mit Michael. Gesprochen von Lee Pace übrigens. Hier
Ronan Thranduil. Und The Fall und Thranduil. Kennst du The Fall eigentlich?
Fall habe ich nicht gesehen, nein.
Das ist einer von Sebastians Lieblingsfilmen. Den empfehle ich dir, der wird dir sehr gefallen. The Fall.
Ach, okay. Ja, und da super Voice Acting wieder. Also es ist wirklich, sehr Staffel lässt mich nicht los. Und kein Wunder, dass mich dann so viele Nachrichten erreicht haben, dass sie unbedingt was zu Invincible wollen. Und ja, okay, dann lassen wir uns nicht davon aufhalten, dass Eve da jetzt nicht so weit ist. Dann gucken wir, dann sprechen wir einfach darüber in 2-3 Wochen. Die 4. Staffel ist der absolute Hammer. Wenn ihr Invincible bisher nur angefangen habt, ist es ein guter Grund, endlich weiterzusehen, weil diese Serie eskaliert nur nach oben. Das ist absolut crazy, was da noch alles passiert. Und diese berühmte, ich glaube jetzt 8, nee, wie viele Folgen waren das? Waren das 9 oder 10? Ach, scheiß drauf, die Vorvorvorletzte, die Vorletzte, die diese große Schlacht erzählt. Ich habe selten so einen guten Superman-Kampf gesehen. Und das ist ja, wie gesagt, auf IMDb so eine 9,9-Episode gewesen. Und davon gibt's nicht viel in der Seriengeschichte. So, und Invincible gehört jetzt mal wieder dazu. Ich glaube, das ist die zweite, die sie in der Richtung haben. Und deswegen werden wir später darüber reden. Irgendwann anders werden wir auch über The Drummer reden. Den habe ich, da bin ich am Kinoplakat gestern vorbeigelaufen, habe mit Julius doch gemeint, den wollen wir unbedingt gucken. Du wolltest ihn auch sehen,
ne? Ich weiß nicht, wie ich schaffe.
Wird noch passieren.
By the way, ich wollte noch eine letzte Sache sagen, zirkelschlussmäßig zu Michael und Freddie Mercury. Ist so lustig, dass du ja. sagst. Es ist etwas, worauf ich aufmerksam gemacht wurde, und zwar erst letzte Woche. Weißt du, ich habe doch darüber gesprochen, dass Michael so ein Perfektionist war, wenn es darum geht, auch Musikvideos zu machen und so weiter. Der hat ja nie irgendwas nur hingeschissen. Er dann mit John Landis, mit Scorsese und sonst was. Ne? Es gibt ein Video von ihm, ein Song von ihm, den so gut wie niemand kennt, ja, weil nach der Erstausstrahlung wurde er von MTV wieder runtergenommen. Ich meine sogar auf Michael Jacksons Wunsch hin. Ja, es war ein Gefallen, den er seinem Freund Eddie Murphy hat ihm einen Gefallen getan. Ja, und dieser Song heißt What's Up. Ja, bitte googelt den. Guckt euch dieses hier Windowmaker-Video an. Das sieht wirklich aus wie das, was du bei der Hochzeit siehst, diese Billo-Animationen, die die Vierjährige fürs
Du meinst Windows Movie Maker, oder?
Ja, was? Wow. Ah, okay. Wow. Schlimm. Und Eddie Murphy, aus irgendeinem Grund hat er die Klamotten an von Freddie Mercury.
So. Ich schaue das gerade, warte mal. Michael Jackson, What's Up?
Alter, und der Song ist halt auch so scheiße. Der Song ist der einzige Michael-Song, wo du sagen kannst, der ist scheiße.
Oh Gott, wie sieht das denn aus?
Ja. Und du denkst, ist das ein Inside-Joke, den ich nicht checke die ganze Zeit?
Oh mein Gott.
Hau den mal in die Beschreibung.
Das sieht aus wie die Art von Videos, die euch die Oma schickt auf WhatsApp.
Ja, ich hab nicht gelogen, oder?
Das kannst du doch keinem erzählen.
What's up, what's up, what's up with you?
Oh Gott, ist das schlimm.
Ist wirklich schlimm, oder?
Ja, okay. Ich bin gespannt, ob sie in Michael Part 2 das aufarbeiten werden. Worüber wir auch reden werden, ist Mortal Kombat 2 in den nächsten Wochen, weil die PV ist schon nächste Woche. Aber ich glaube, da kommt erst Mitte April raus. Ich hatte mir Mitte Mai, meine ich. Ich hatte mir doch irgendwo den Release aufgeschrieben. 7. Mai schon. Also werden wir bestimmt bald drüber reden. So als kleine Preview. Und was machen wir noch? Ich habe euch letztes Mal nach Feedback gebeten und eine Sache, die auch gefordert wurde, und habt ihr auch recht, dass wir irgendwann mal über The Two Towers reden müssen, Herr der Ringe. Wir haben vor 2 Jahren über den ersten Teil von Herr der Ringe geredet und nie über 2 und 3, was glaube ich auch daran lag, weil das ja eigentlich so eine sehr rührselige Aufarbeitung von, was uns Herr der Ringe bedeutet war und weniger über den ersten Film. Ich habe aber mit Eve schon besprochen, wir wollen tatsächlich beide demnächst mal, wann es wieder geht, im Kino Herr der Ringe sehen, weil das ist ja mittlerweile zuverlässig in so vielen Kinos, jedes Jahr Herr der Ringe. Und es gibt auch jemanden in meinem Bekanntenkreis, der noch nie Herr der Ringe gesehen hat. Und wir haben ihm versprochen, wir zerren den rein ins Kino. Oder wir haben es ihm abgenötigt, er muss mit uns rein. Und dann schauen wir den. Und wenn das dann irgendwann im Laufe des Jahres soweit ist, dann machen wir einen Podcast zum zweiten Teil.
Ja, krass.
Das wäre so ein bisschen meine Wunschvorstellung, wie wir da weitergehen. Und ansonsten schreibt uns gerne immer noch Wunschthemen auf Spotify oder auf Social unter die Postings. Vielen Dank für euer Feedback, vielen Dank für eure Likes. Wenn ihr diese Folge mögt, dann like das gerne. Wenn ihr es nicht mögt, lasst es einfach. Und ich bin mir sicher, dass du ein Schlusswort vorbereitet hast, innerlich, das mit Michael Jackson zu tun hat.